Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke.
Mein heutiger Gast ist der wunderbare Nils Lengner, ein langjähriger Freund von mir, Fotograf, und mit Nils werde ich heute einen Perspektivwechsel vollziehen. Wir hatten es ja in der letzten Episode mit Jana Kiesenheimer schon angekündigt, dass es mich total interessiert, was eigentlich die Dokumentierenden in Ultrarennen und von Ultrarennen und auch anderen Rennen, Nils zum Beispiel war auch beim Red Hook Crit dabei und anderen, sag ich mal, ganz normalen Radrennen. Aber ja, was ist eigentlich deren Sicht auf die Dinge? Wie funktioniert das? Was für ein Equipment braucht man dafür? Wie kommt es überhaupt zustande? Wird er eingeladen? Wer bezahlt ihn eigentlich? Warum macht er das Ganze? Ja, das alles hat mich mega interessiert und das Gespräch war auch schon lange geplant und jetzt bin ich total froh, dass es so gut reinpasst, direkt im Anschluss an die Episode mit Jana, die ja auch sehr gut angekommen ist bei euch. Zumindest sagen das die Zahlen und das zahlreiche Feedback auf allen Kanälen. Das war auch wirklich, muss ich sagen, eine schöne Sache, eben den Film zu haben, darüber sprechen zu können, über Jana sprechen zu können, mit Jana vor allem sprechen zu können. Aber gut, ja, darum soll es heute gar nicht gehen. Nils war ja dabei, auch bei dem Three Peaks Race. Das heißt, dazu gibt es auch noch mal ein paar kleine Anekdoten, wie er sich da eigentlich gefühlt hat, wie er auch so ein bisschen Arschloch sein musste, sagt er selbst. Habe ich mir nicht ausgedacht, das Wort, das sagt er. Und genau, einmal Arschloch, einmal Geist dann, wenn er möglichst gar nicht auffallen möchte. Und ja, dieses Jahr ist er beim Race Around Rwanda dabei, wenn alles klappt. Davon erzählt er so ein bisschen. Letztes Jahr war er beim Atlas Mountain Race dabei und eben beim Three Peaks Bike Race. Und ja, das sind schon ein paar große Namen im Ultra-Bereich und da hat er auch wirklich einiges zu berichten. Auch über sein Equipment reden wir noch. Das interessiert ja auch immer viele, wie, welche Kameras, Objektive etc. Ich bin da leider nicht die Expertin, aber er war so nett, um das einmal alles aufzuzählen, was er so dabei hat, was er am liebsten benutzt und wie das dann auch funktioniert, wenn man eben auf dem Rad unterwegs ist oder eben dann im Support-Auto sitzt. Ja, und bevor es losgeht, wir haben einen wunderbaren Supporter für diese Episode und zwar ist das nochmal BBB Cycling. Die kennt ihr ja, ich habe da bereits ein bisschen Werkzeug getestet und auch schon mehrfach angekündigt, dass ich da auch noch ein paar kleine Storys zu machen möchte. War ein bisschen viel los hier in letzter Zeit, aber ich habe das getestet und leider ist mein, ihr wisst ja, mein Schraubzimmer da so ein bisschen klein und da stehen jetzt gerade irgendwelche Playmobil-Häuser rum. Naja, genau, aber sobald die weg sind, kann ich da auch mal wieder den Montageständer aufbauen und mir mal den Antrieb vornehmen, denn da gibt es ein ganz schönes Tool, um den Antrieb zu reinigen. Das zeige ich euch dann. Aber BBB Cycling hat mich auch gebeten, ein Event anzukündigen, dass sie so als Season-Starter geplant haben. Und zwar heißt das Three Loops Legends. Three Loops Legends ausgeschrieben.cc, da findet ihr das, aber ich verlinke es natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Und es geht darum, dass ihr am 27. Februar drei Loops fahrt. Das ist also aktuell zumindest relativ Corona-konform. Hier herrscht ja keine Ausgangssperre oder so, also sollte alles möglich sein. Insgesamt sollt ihr 150 Kilometer Route planen, aber in drei Loops. Das heißt, ihr habt einen festen Startpunkt und von dem aus fahrt ihr dann drei Loops. Wie ihr die fahrt, ob mit Mountainbike, Gravel, Rennrad, Dreirad oder alles zusammen, das ist egal. Ihr müsst nur 150 Kilometer irgendwie zusammenkriegen in einer Tour, in drei Loops. Und falls ihr jetzt sagt, habe ich noch nie gemacht, irgendwie weiß ich nicht, wie das funktioniert, seine Route auf Komoot zu planen. Es gibt in Kooperation mit dem Event auch einen Komoot-Routenplaner-Workshop am 16. Da könnt ihr dann vorbeischauen, wenn ihr euch noch unsicher seid oder irgendwie euch einfach ein paar Tipps abholen möchtet. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auf der Website. Ja, und was ich besonders cool an dem Event finde, ist, dass es hier nicht um schneller, höher, weiter geht. Jedenfalls nicht nur. Es gibt 5 verschiedene Disziplinen, nenne ich es jetzt mal, in denen ihr Preise gewinnen könnt. Und zwar erstens, wenn ihr die 150 Kilometer in der schnellsten Zeit gefahren seid, dann seid ihr die Fastest Legend. Oder die meisten Höhenmeter drin hattet, dann seid ihr die Most Meters Climbed Legend. Aber auch, wenn ihr einen schönen Insta-Post oder eine schöne Story zur Tour gemacht habt, da müsst ihr natürlich dann BBB Cycling verlinken und den Hashtag benutzen, damit ihr gefunden werdet. Aber da könnt ihr auch was gewinnen. Und bei der Most Adventurous Route, also wenn ihr irgendwie was besonders Schönes, Abenteuerliches geplant habt, dann gibt es dafür auch eine Kategorie. Und last but not least, Most Legendary Outfit. Dafür müsst ihr natürlich auch BBB Cycling dann verlinken, damit ihr gefunden werdet. Alle Details findet ihr aber auch auf der Website 3loopslegends.cc, auch nochmal in der Beschreibung drin. Ja, und jetzt geht's auch schon los mit einem tollen Gespräch mit Nils Längner, das etwas abrupt startet, weil wir schon mittendrin im Diskutieren unterhalten waren. Also wundert euch nicht, es geht da schon ums Rennen, um das Rennen mit Jana. Und ja, aber hört selbst, ihr werdet's merken.
Zu Fragen mindestens führen wird. So, von daher voll in Ordnung. Und ich glaube, wir haben das ganz gut gelöst. Und aber ja, genau. Aber dass da Fragen kommen, das war klar. Und aber wir haben uns relativ sicher gefühlt, weil wir uns wirklich dran gehalten haben an all das, was uns vorgegeben wurde.
Ja, ihr merkt, wir sind schon mittendrin im Gespräch. Ich habe mal ganz schnell den Aufnahmeknopf gedrückt und Nils Längner sitzt hier nicht vor mir, sondern remote vor mir sozusagen. Wir sprechen gerade noch mal über den Film von Stefan Wieser, über das Three Peaks Bike Race. Oh Gott, ich habe so oft diesen Namen geschrieben in der letzten Woche. Jetzt kann ich nicht mal mehr aussprechen.
Genau. Jeder weiß ja, um was es geht.
Genau, mit Jana Kiesenheimer. Wer es jetzt noch nicht weiß, ich weiß, dann weiß ich auch nicht mehr. Also genau. Und du warst ja auch dabei. Und bevor wir da aber noch detaillierter drauf eingehen, weil ich habe da auch mir noch ein paar Fragen zu aufgeschrieben. Nils Längner, wir kennen uns, haben wir gerade festgestellt, seit 2014. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob 13 oder 14. Wir sind, glaube ich, beide so ins Fahrradgeschehen irgendwann 2013 so rein. Aber definitiv haben wir uns 2014 kennengelernt, weil du nämlich wie ich mit diesem Red Hookrit-Virus infiziert wurdest.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Wie kam es denn dazu? Also du bist der Fotograf damals, ich drück's mal so aus, von Team Fixpot gewesen. Eins der ersten Teams, das auch so wirklich als Team aufgetreten ist. Die ersten in Spandex, würde ich mal so sagen.
Ne? Ja, die ersten in Spandex und die ersten, glaube ich, so, die verstanden haben, wofür Instagram ist sozusagen. Die sich das zugute gemacht haben. Die sind ja nie wirklich, also die wollten schon schnell fahren, aber die sind relativ zügig dazu gekommen, dass Ergebnisse nicht alles sind, sondern eben irgendwie auch so ein bisschen die soziale Darstellung, also oder Social Media Darstellung, wenn man so will. Weil die haben einfach viel Quatsch gemacht auch und haben sich ja davon auch nicht, die sind ja nicht zu professionell geworden bei dem Ganzen, was sehr sympathisch war. Für mich zumindest.
Sag doch mal, weißt du, wer da ganz am Anfang alles dabei war? Ich bin mir nämlich gerade gar nicht so ganz sicher, wer von Anfang an dabei war.
Also von ganz Anfang an war ich ja auch nicht dabei. Ich kann zumindest sagen, wer Mitbegründer oder Gründer war. Und das war einmal Paul Balluch und Jan Hoffmann. Und jetzt hoffe ich, habe ich keinen vergessen. Aber wer noch dabei war, war Stefan Reimer, Tachai Pinyu waren zu dem Zeitpunkt, wo ich dabei war, auch dort. Später kam dann noch der Jörn Buklic dazu und der Eike Haumann. Und das waren jetzt auch also Eike Haumann, Jörn, Paul und Jan waren jetzt auch so die, die am längsten dabei waren und bis zum Schluss auch dabei waren. Die gibt's ja leider in der Form nicht mehr. Genau.
Genau, Maria war zwischendurch dabei, oh ja, Maria Jatkovic, ja,
ne? Genau, und Heike, tut mir leid, Heike, ich weiß deinen Nachnamen nicht mehr genau. weißt du den noch,
zufälligerweise? Oh, ich wusste den mal, aber ich habe ihn jetzt auch nicht drauf. Nee, leider nicht.
Sag uns den doch gerne nochmal, Heike, wenn du uns hörst. Ja, genau, Heike war auch dabei. Wir haben uns ja nicht so oft mit Nachnamen begrüßt, deswegen muss mir das verziehen. Nee, muss es nicht, aber darf mir das verziehen. stimmt, genau, die beiden waren auch noch dabei. Die waren allerdings, genau, Maria war früher, oh, Max war auch noch dabei.
Genau, Maximilian Höflich, genau, der Maximilian beide jetzt, Höflich. Maria und Max jetzt beide im Red genau, Pack, beziehungsweise Girl Pack.
Ja, genau. Ja, du siehst schon, das ist doch so lange her, dass dann doch viele Namen rein und rausgegangen sind. Stimmt, aber genau, die beiden waren natürlich dabei, beziehungsweise die drei, die ich jetzt vergessen hatte erst. Genau, und Heike war sogar in Bangkok bei einem Rennen dabei und Maria war ja bei ganz vielen Rennen auch dabei, so wie Max, der war wahrscheinlich auch der erfolgreichste bei uns mit Stefan Reimer. Genau, ja.
Ja, spannend. Auf jeden Fall wart ihr, oder ja, ich sag mal ihr, schon ganz am Anfang ein relativ großes Team. Das ist auch aufgefallen. Also ich erinnere mich wirklich an die Fixed Days damals. Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst im Frühjahr, es muss so März gewesen sein, in Berlin, das erste Rennen auf der Kartbahn vom Red Race damals und da liefen dann ganz viele dunkelblau gestreifte Streifenhörnchen rum.
Genau.
Ja. Das war wie die Fixpot. Nicht alle haben schon so von den Körpermaßen so super gut in Spandex reingepasst.
Nee, aber nicht.
nicht, dass ich sagen will, irgendjemand kann kein Spandex tragen, es können alle Spandex tragen, aber es sah einfach so
steht
lustig
jedem,
aus.
Jedem ja gut.
Jedem. Ja, ich finde ich auch wirklich. Ja. Also tatsächlich, ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht falsch rüber, aber es ist schon interessant, weil über die Jahre und gerade in den nächsten 2 Jahren wurde dann wirklich krass trainiert und also Stefan Reimer zum Beispiel ist ja dann wirklich um die Red Hook-Führung mitgefahren, ne? Also
genau,
es gibt da noch einen ganz tragischen Moment, den du auch fotografiert hast, auf den wir vielleicht auch später noch zu sprechen kommen, der auch in deinem Buch ist. Da ist was Unglückliches passiert, sag ich mal, aber ansonsten sind alle sehr ambitioniert gefahren. Du hast es zwar eben beschrieben, dass es eher aus so einer Spaß und vielleicht auch, es ist ja kein Social-Media-Team, es ist ja überhaupt nicht, aber es ging einfach um mehr als nur rein krass Rennen fahren. So,
genau,
ne?
Ja, nee, das stimmt. Also genau, das hast du jetzt besser ausgedrückt als ich. Also ich habe das vielleicht ein bisschen böser sozusagen formuliert. Nein, also genau, du hast recht. Also es ging nicht um, weder ging es darum, sich selber darzustellen, noch eben immer auf dem Podium verzweifelt zu stehen. Aber genau, wir haben halt eben auch viel Quatsch gemacht. Also wir haben, oder wollten neue Wege gehen. Also ich weiß nicht, ob du noch drauf kommen wolltest, aber wir sind zum Beispiel in Bangkok gefahren, einfach weil wir dachten, ach, das ist doch mal verrückt, irgendwie woanders zu fahren, außer irgendwie bei den üblichen Rennen. Oder unser Promo-Shooting war beispielsweise mal auf Pferden drauf anstelle von Rädern. Also wir haben halt eben nicht uns zu ernst genommen. Das ist es vielleicht. Also genau, der Spaßfaktor und irgendwie Freundefaktor war ziemlich hoch bei uns.
Ja, das habt ihr auch nach außen hin ziemlich gut dargestellt, klingt jetzt auch wieder so blöd, aber das kam auf jeden Fall rüber. Und wir waren ja auch unterwegs zusammen und ich habe das ja auch nah miterlebt. Wie bist du denn überhaupt dann dazu gekommen, dort mit im Team zu sein? Weil gefahren, also du fährst selber Rad, du fährst jetzt auch nicht schlecht Rad, aber du fährst jetzt keine Rennen. Du bist wirklich dann als Fotograf dabei gewesen. Wie bist du dazu gekommen?
Ja. Ich habe während meines Studiums bei so einer Art Fahrradkurier-Unternehmen gearbeitet und habe da gemerkt, es macht mir Spaß, Fahrrad zu fahren und auch schnell zu fahren. Und hatte dann von den Jungs gehört, damals ja wirklich nur die Jungs, dass die fix gefahren und auch ambitioniert her. Für mich war das sehr ambitioniert. Und zur gleichen Zeit hatte ich den Film Line of Sight von Lucas Brunel gesehen. Und der geht ja um Fahrradkuriere, vorwiegend in New York, die halt alle Fixgear fahren. Und das fand ich ziemlich cool. Und deswegen wollte ich mal mit den Jungs mittrainieren. Das haben die auch zugelassen. Ich hatte allerdings damals einen Stahlrahmen zwar fixt, allerdings ist mir die Kette immer wieder runtergesprungen. genau, dementsprechend war das Training so semi-optimal. Und generell habe ich auch gemerkt, ich halt bei denen kann gar nicht mithalten. Und es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass aus mir kein Profi-Radsportler wird. Und tatsächlich bin ich ja sogar ein, zwei Sachen mitgefahren, die ein Rennen waren, aber auch die waren jetzt nicht groß nennenswert. Und genau, ich hatte mich halt irgendwann dann dazu entschlossen, das Team fotografisch zu begleiten, weil das ist ja der Grund gewesen, warum ich überhaupt studiert habe, halt irgendwie Fotograf zu werden, und dachte, dann kann ich das eigentlich ganz gut kombinieren, Fahrradfahren und Fotografie. Und so bin ich dann zu denen gekommen, dass ich halt dann Porträts von denen gemacht habe, die beim Training fotografiert habe. Und wir haben uns relativ gut verstanden und die haben mich netterweise aufgenommen in ihre Familie sozusagen. Und dann durfte ich bei ein paar Rennen mitfahren, beziehungsweise nicht mitfahren, also mitfahren schon, dass ich zu den Rennen mitgefahren bin, aber dort dann eben Fotos gemacht habe und eben nicht nur das Rennen geschehen, sondern auch viel, was drumherum passiert ist. Genau, das ist so die Kurzform.
Ja, voll gut.
Schon lange war.
Das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Du hast ja Fotografie wirklich auch studiert und hast 2014 deinen Abschluss gemacht. Hatte der Fahrrad dann schon, war das schon Thema in der Abschlussarbeit oder?
Nee, das kam erst später tatsächlich, dass ich mich darauf dann fokussiert habe. Ich wollte ursprünglich tatsächlich so in den Krisenjournalismus und Kriege und Naturkatastrophen und solche Sachen fotografieren und bin da aber viel zu sensibel, kann man vielleicht so sagen. Also ich trage solche Geschehen einfach total mit mir mit. Also auch jetzt irgendwie, jetzt der Sturm aufs Kapitol zum Beispiel, konnte ich nicht schlafen. Und also dementsprechend war für mich relativ schnell klar, das kannst du nicht machen. Das würde ich dann auffressen. Und meine Bachelorarbeit ging, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber es ging um die Phosphorkrise. Ja, also hat gar nichts mit Fahrradfahren zu tun und hat eigentlich auch nicht viel mit der Fotografie zu tun. Es war eigentlich eher, ich hätte ein neues Studium belegen müssen. Aber die Arbeit ist trotzdem ganz gut geworden. Also ich habe einen Bachelor bekommen, aber genau, das habe ich dann alles jetzt hinten angestellt und fotografiere jetzt eigentlich nur noch Fahrradfahren. Genau.
Darf ich trotzdem mal kurz nachhaken? Die Phosphorkrise, ja. Ist das was im Pott, was irgendwie da relevant war? Also ich habe davon noch nie was gehört hier im Norden.
Nee, es ist tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie super aktuell das tatsächlich ist, aber es ist eigentlich ein weltweites Problem. Also Phosphor ist ich kriege jetzt bestimmt auf den Deckel von jemand, der wirklich Ahnung davon hat.
Das ist egal. Also oder die können sich bei mir melden, wir stellen das dann richtig.
Genau, keine Drohbriefe, bitte. Ja. Phosphor ist eben Gestein und wird abgebaut, unter anderem auch in Marokko beispielsweise. Da wollte ich eigentlich auch hin in so eine Mine, durfte ich natürlich nicht. Und das wird vor allem, also es gibt natürlich auch Bomben oder Streichhölzer, die Phosphor beinhalten, aber in Düngemittel ist ganz viel Phosphor drin. Und das wiederum geht ins Grundwasser rein, aber eben auch in unsere Lebensmittel. In den Lebensmitteln ist das wohl auch teilweise relativ, also kann gut sein für uns, wenn es nicht zu viel ist, weil es auch, soweit ich weiß, für den Knochenbau und solche Sachen halt gut ist. Wo schlecht ist, ist halt im Grundwasser, weil dort dann so Algenteppiche dann entstehen und da dann alles Leben unter den Teppichen dann stirbt. Und genau, also wenn man überdüngt, ist das total schlecht. Und weil es eben ein endbarer Rohstoff ist, also man kann das nicht irgendwie nachbauen, gibt es beispielsweise Toiletten, die das Urin oder den Urin und Kot separieren von dem Phosphor, und das wird wieder dann später aufs Feld gebracht. Genau, so. Genau,
das ist
und,
ja spannend.
Ja, genau, und wenn halt dieser Rohstoff irgendwann ausgeht, und die Population, also der Menschen, wird ja immer höher aktuell. Genau, also es ist sozusagen so ein Gegensatz, wenn das halt irgendwann weg ist, dieser Rohstoff, und wir das nicht vernünftig separieren beziehungsweise irgendwie wieder recyceln sozusagen, dann könnte es dazu kommen, halt, dass es dann Hungersnöte gibt. Genau. Ja, das war
krass,
das war so meine Arbeit.
Ja. Kein Dünger mehr hat dann, ne?
Ganz genau. Ja, also das ist natürlich auf lange Sicht gesehen. Und es gibt eben diese Toiletten auch, aber die sind halt nicht in einem normalen Haushalt. Normalerweise fließt es ja einfach ins Abwasser rein. Und diese Komposttoiletten beispielsweise, die haben ja auch die wenigsten Menschen. Und genau, deswegen ist das problematisch. Aber ich weiß nicht, wie akut das jetzt aktuell ist. Also, und Phosphorkrise klingt so ein bisschen nach Bildschlagzeile, aber das war so ein bisschen der Ansatz natürlich von mir. Und ich hatte eben davon auch noch nicht gehört, deswegen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann gehört habe. Und das fand ich eben so spannend. Und das man erfindet natürlich nie das Rad neu. Aber ich dachte, vielleicht schaffe ich das mit einer Arbeit, die noch nicht bebildert ist. Genau, ja. Hat mir leider nichts gebracht, bis auf eine gute Note. Aber ich bin kein krasser Journalist jetzt geworden. Aber generell dieser Ansatz, der ist mir halt geblieben. Ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht ins Stadion stellen und nur das Sportevent, also das Fußballspiel oder sowas bebildern. Da hätte ich keinen Spaß dran. Also ich muss irgendwie eine Geschichte erzählen, soweit das mir möglich ist. Genau.
Ja, dann spannen wir doch mal den Bogen zurück. Zum Radsport, zum Fahrradfahren.
Ja, ist ja ein Radpodcast, habe ich gehört.
Ja, genau. Ja. Nach der Phosphorkrise kam das Red Hookrit. Genau, und du hast mir ja deine wichtigsten Rennen, die du dokumentiert hast, geschickt. Das ist eine ganze Menge. Bei gar nicht so wenigen war ich dabei. Das liegt auch daran, dass es viele Red Hookrits gab. Und wir uns natürlich jetzt im Gravel-Bereich auch irgendwie wieder treffen. Mhm. Wobei du Rennen, also nur damit auch jetzt meine Hörerin endlich mal hier so vielleicht irgendwie auch den Anschluss finden und wissen, warum wir uns hier treffen. Zuletzt hast du das Atlas Mountain Race zum Beispiel begleitet und natürlich dann auch den Film mit Jana Kiesenheimer beim Three Peaks Bike Race, habe ich ja auch schon gesagt. Also, das sind so die letzten. Das Belgian Waffle Race hast du noch aufgeschrieben.
Genau, das Belgian Waffle I don't know, wollte ich sagen, weiß ich gerade nicht. Das war am Anfang, das war vorletztes Jahr. Das hatte ich dir zu spät geschickt, aber mir fiel es ein, weil das irgendwie doch ein wichtiges Rennen war. Manchmal sind die Rennen an sich weniger wichtig als das, was daraus dann entstanden ist oder wie ich daraus gewachsen bin vielleicht auch. Genau, aber das war gar nicht in diesem Jahr, das war vorletztes Jahr, ich glaube im Mai oder sowas.
Wir sprechen jetzt hier besonders wirklich über diese Ebene des Dokumentierenden, der du ja bist, dann im Team oder alleine, je nachdem. Und da gibt's so ein paar Punkte, die mich einfach mega interessieren. Also, warum wirst du eingeladen? Von wem wirst du eingeladen? Ne, was ist dann vor Ort deine Aufgabe und so weiter? Und könnt jetzt da mal die verschiedenen Rennen angucken, weil so ein Red Hookrit, das es ja jetzt gerade nicht mehr gibt, diese große weltweite Fixed Gear Serie, bei der wir und übrigens auch viele Gäste und Gästinnen hier im Podcast dabei waren, weil das eben auch also du hast es ja schon gesagt, eine große Familie war, ne? Und wir treffen uns jetzt im Gravel-Bereich wieder oder woanders oder irgendwie hat das verbunden, ne? Und
ja, total, auch so über die Jahre hinweg, ne? Also ich meine, 2014 ist jetzt ja auch schon ein bisschen her.
Ja, genau, 7 Jahre, ne? So, ja. Und dass wir da irgendwie immer noch connected sind, klar, da verläuft sich natürlich auch mal was, aber irgendwie schon das Gefühl, das hat so den Kern auch ganz schön zusammengeschweißt, ne?
Ja, finde ich auch. Es war irgendwie sehr prägend, egal wie toll man das jetzt fand, irgendwie wie sich das entwickelt hat oder sowas, aber oder wie tief man dann drin war, aber ich glaube auch, dass das irgendwie ein wichtiges Event war und irgendwie, also für mich ist keine Welt zusammengebrochen, aber für mich war das irgendwie doch auch irgendwie fast tragisch, als es dann irgendwie so sang- und klanglos zu Ende war. Dass er irgendwie, vielleicht weil so eine Ära zu Ende gegangen ist. Aber genau, ja, wie du schon sagst, prägend war es, ja.
Ich habe ja neulich ein Video gesehen auf dem YouTube-Kanal von Kira McWitty, die du ja auch kennst. Und die hat David Trimble interviewt und der spricht da von einer Pause. Also mal gucken, vielleicht.
Langer Winterschlaf, ja.
Genau, ja. Vielleicht geht's ja irgendwann nochmal weiter. Und ich glaube zumindest bei dem ersten Event, das es da wieder geben wird, werden wir alle da vor Ort sein. Also so, ja, wenn es das geben sollte, allein so, allein um da zu sein.
Ja, finde ich schön.
Ja. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie es dann so eine Oldie, das klingt jetzt blöd, weil so alt sind wir jetzt auch nicht, aber wie es dann so eine Veterans-Runde, so ein Veteran-Race geben
schön.
Wird.
Ja, mit so einer Dia-Show am Anfang irgendwie.
Ja,
irgendwie mit alten Dia-Fotos und.
Genau. Ja.
Finde ich gut.
Ja, das wäre witzig. Ja, aber auf jeden Fall, die Red Hookritz, das ist ja ist im Grunde wie ein langes Wochenende. Also in New York waren wir ja alle immer meistens mindestens eine Woche, ne, weil sich das sonst nicht gelohnt hätte. Und da haben wir ja auch schon zusammen geshootet. Man hat das natürlich dann auch ausgenutzt, drumherum irgendwie schön die Kulisse zu haben und so weiter. Aber normalerweise spielt sich das eigentliche Rennen spielt sich an einem Tag ab mit verschiedenen Qualifikationsrunden. Und dann gibt's eben vorher und nachher Events oder das, was man halt so organisiert. Das ist ja nun was ganz anderes als zum Beispiel das Atlas Mountain Race, das ja über 7-8 Tage geht so im Schnitt.
Genau.
Oder sogar noch länger. Genau, aber da ist man ja, ich weiß nicht, das wäre jetzt auch meine Frage, das sind jetzt, würde ich fast sagen, die gegenteiligen Enden, das Three Peaks Race nehme ich jetzt bewusst noch mal kurz raus, weil das ist eben noch mal was anderes, wo es eben dann nur um eine Person geht. Aber was sind da so die Kernunterschiede zum Beispiel für dich?
Gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also die Kernunterschiede hast du ja eigentlich fast genannt. Also es ist, das eine ist halt irgendwie an einem Tag irgendwie dann super vollgestopft und sehr hektisch und Stress, also viel Stress, also das Red Hook jetzt in dem Fall. Und ich habe das so in Erinnerung, also mir hat das total Spaß gemacht, dann auch die Woche oder zwei dann in New York zu sein, also beispielsweise jetzt New York. Aber ich weiß, dass am Anfang waren alle sehr angespannt immer, nachvollziehbar, weil die ja auch ein Rennen fahren wollten, dementsprechend auch keine kulinarische Küche genossen haben, sondern halt irgendwie eher Haferflocken mit Wasser oder sowas. Oder von mir aus auch Pasta-Party, aber es war jetzt irgendwie nicht so, ach, wir sind jetzt mal in New York, dann lass uns auch mal irgendwie was Abgefahrenes essen. Und es hat sich danach dann irgendwie immer ein bisschen entspannt. Aber das war, ich war natürlich weniger angespannt als die, weil ich ja fotografiert habe und wollte ein bisschen was erleben und nicht nur in der Wohnung rumsitzen. Und ich glaube, bei diesen Langdistanzrennen, wie jetzt zum Beispiel das Atlas Mountain Race, das bin ich ja auch ein bisschen anders angegangen, weil ich ja da auch noch hingefahren bin mit dem Fahrrad. Aber ich hatte auch generell das Gefühl, dass die Leute, die dort sind, auch mehr auch das Interesse haben, das Land irgendwie zu erleben. Natürlich gab es auch welche, die sehr ambitioniert sind und wirklich auf Sieg fahren und doch nochmal einen anderen Anspruch haben, aber ich hatte das Gefühl, es war eine ganz andere Stimmung. Und zum Fotografieren, ich habe, weil ich die ersten 5 Fahrer, in dem Fall wirklich nur die Männer, begleitet habe, habe ich halt ähnlich viel geschlafen wie die. Gott sei Dank nicht so wenig wie Sofian, aber eben auch nur 3 Stunden. Und dann ging es halt weiter. Das war total spannend, aber eben auch kräftezehrend. Aber dadurch hat sich der Tag einfach sehr entzerrt. Und wir hatten die Zeit, mit Menschen zu sprechen und kennenzulernen. Es war sehr ruhig. Die Landschaft ist natürlich sehr viel schöner, als an einem Tag nur auf einem Terminal Parkplatz zu stehen. Also von daher, ich glaube, ich habe da mehr Spaß dran an so mehrtagigen Sachen, als wenn alles an einem Tag stattfindet und dann muss auch alles passen. Genau. Ja, ich glaube, das hoffentlich beantwortet das deine Frage. Genau.
Ja, total. Und ich kann mich da auch gerade total hineinversetzen. Also diese Anspannung in New York zum Beispiel, habe ich ja gesagt, man ist ein paar Tage eher angereist, ne, um den Jetlag loszuwerden. Aber man hat sich kaum bewegt. Man ist vielleicht eine Vorbelastung gefahren, aber mehr auch nicht. Man hat sich eben, wie du sagst, wirklich die, also ich als Fahrerin auch, ne, die gesunden Sachen reingepfiffen. Und im Grunde ist die Last oder der Druck hat erst nachgelassen, als das Rennen dann vorbei war. So. Und dann hatte man vielleicht noch 2 Tage, 3 Tage in der Stadt, um irgendwas zu unternehmen. Das hat man vorher eher weniger gemacht. So. Ja. Ne? Also ein bisschen natürlich schon. Aber ja, und klar, als Fotograf bist du da ja gar nicht von betroffen, sag ich mal so. Bist dann da. Und
genau. Ja, ich war in New York, hab nichts gesehen.
Ja. Ja.
Nein, ganz so ist es natürlich dann doch nicht gewesen. Aber ja, das stimmt. Ja,
ja, aber ist das
dann so ein bisschen langweiliger. Ja. Ja, ich bin natürlich nicht so auf Adrenalin beziehungsweise so angespannt. Also ein bisschen anders, aber ja, also generell fand ich es auch nochmal zu diesem Punkt mit Fixgear-Familie, das würde ich auch trotzdem unterschreiben irgendwie immer noch. Aber ich hatte schon trotzdem auch das Gefühl, dass unter den Sportler, Sportlerinnen nochmal eine andere Dynamik und ja, ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl gab, als dann zwischen den oder zu den externen Fotografen, die natürlich eben nie das erlebt haben, was jemand, der das Rennen gefahren ist, erlebt hat. Und da wieder reinzukommen, nach dem Rennen dann auch bei den Partys beispielsweise, war immer schwer, also schwieriger. Da haben sich dann teilweise dann die Fotografen zusammengefunden oder es war halt cool, wenn man ein Team begleitet hat oder ein paar Leute über die Jahre dann kennengelernt hat. Das war dann ganz schön, dass wir beide uns jetzt kannten oder ich jetzt eben auch mit Fixpot da unterwegs war oder die Holländer hat man ja relativ schnell kennengelernt, weil die auch bei uns an der Grenze wohnen oder zu mir, zu Dortmund. Dementsprechend kannte ich die dann auch und dann dadurch hat sich das dann irgendwann auch mehr wie Familie angefühlt, aber anfänglich war das schon auch so, dass man so ein bisschen da in der Ecke stand und nicht wusste, wo man jetzt hingehört. So zu diesem Punkt von wegen irgendwie ja mit der Vorbereitung, wo andere sich darauf vorbereiten, ein Rennen zu fahren und sich darauf freuen und aber auch angespannt sind und ich warte eigentlich darauf, dass ich endlich Fotos machen kann und bin ungeduldig.
Ja, das ist ja total interessant, also gut nachvollziehbar, ne? Ich gehörte dann ja zu den RacerInnen da und ja, wir haben schon irgendwie die FotografInnen ausgeblendet, ne? Weil du musstest das ja auch irgendwie machen. Also gerade am Renntag, wenn auf der Startlinie, ne, das war ja so viel. Vielleicht war das auch irgendwie, also A, so ein vielleicht ein anderes Erleben eben, weil Red Hookrit ist ja auch sehr speziell, zerstörst dich da ja auch auf eine Art so ein bisschen. Mhm. Und das schweißt natürlich immer zusammen, ne, irgendwo.
Total, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und dann, genau, aber dann auch die Tatsache, dass es so viel, ja, also ich meine, ich glaube, bei den ersten Frauenrennen gab es mehr FotografInnen als RacerInnen. So hat sich dann aber, also das Frauenfeld ist sehr schnell gewachsen, ja, ne? Also ja, das Red Hook hat ganz viel für Frauen getan. Also da kann man sich ganz viel abschauen. Und das hat sich gesagt, ganz schnell geändert, aber in Barcelona damals waren wir, glaube ich, 20 Frauen, das allererste Rennen in Europa. Das war super überschaubar.
Ich habe da, glaube ich, noch so ein paar Bilder von und bei den Frauen standen echt nicht viele. Ja, nee, ja, das ist aber, genau, das ist ja gekommen. Und ich meine, selbst die 20, die da waren, wenn man sich irgendwie so irgendwie innerdeutsche Rennen anguckt, die müssen ja aus allen Altersklassen dann zusammengekarrt werden schon irgendwie, damit das daraus ein Rennen entstehen kann. Ist bei den Männern natürlich auch so, aber bei den Frauen natürlich nochmal viel extremer. Und das hat Red Hook irgendwie besser hinbekommen, finde ich. Ja,
die haben echt viel gemacht. Mhm. Aber zurück zum Ultra-Endurance. Du hast gerade gesagt, das ist ein Unterschied. Was ist denn dann in dem Bereich anders? Also bist du da, du bist dann ja in einem Team dabei. Also wir können ja mal einfach mal das Atlas Mountain Race als Beispiel nehmen. Du wirst gebucht von irgendwem, in diesem Fall glaube ich von Nelson, dem Veranstalter selber.
Genau.
Bin ich da richtig?
Genau. Das ist richtig, genau, ja.
Das heißt, der macht ja irgendwie ein Angebot und braucht jemanden, der das Rennen begleitet und covert und dann.
Genau, das war genau so. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich auf ihn zugekommen bin oder er auf mich. Spielt vielleicht auch keine Rolle in dem Fall jetzt. Aber genau, wir haben dann relativ schnell, das war ganz dankbar. Ich muss natürlich Geld verdienen, aber ich rede einfach nicht gerne über Geld. Nicht, weil ich nicht über die Zahlen rede, aber irgendwie ist mir das immer unangenehm. Und dann irgendwie so Verhandlungen zu führen, finde ich immer blöd. Aber bei ihm war es eigentlich ganz entspannt, weil er gesagt hat, wir haben das Budget und du kannst damit fahren oder nicht. Und für mich war relativ schnell klar, das ist in Ordnung, ist jetzt nicht die Welt, aber für mich natürlich irgendwie auch eine Riesenchance. Und die Chance im Sinne von irgendwie, wann kommt man mal bezahlt nach Marokko und kann so ein cooles Rennen fotografieren. Ich dachte, das könnte mir Türen öffnen und das hat's ja auch getan. Von daher war das relativ schnell klar, dass ich den Job auf jeden Fall machen werde. Genau, und dann hatte ich auch die Möglichkeit, eben mit ihm zu fahren. Er hatte dann gesagt, er würde das cool finden, wenn wir zusammen fahren würden. Er war dann im Auto und sein Vater auch, der super cool ist, super netter Mann. Und genau, wir haben dann zu dritt die nächsten 5 Tage, vier Tage eigentlich zusammen verbracht und dann halt noch danach immer mal wieder natürlich. Aber da war Nelson dann zum Schluss vorwiegend im Ziel. Aber der Papa von Nelson und ich haben dann noch sind dann nochmal zurück auf die Strecke gefahren, weil viele waren ja jetzt nicht ganz so verrückt schnell wie Sufjan oder James Hayden. Genau, dementsprechend sind wir dann nochmal ein bisschen auf den Kurs gefahren und haben halt noch weiter Fotos gemacht.
Und du hast ja eben schon gesagt, ne, also wir sind jetzt bei 4 Tagen, weil ja Sufjan, ich sage immer Sufjane, aber Sufjan?
Ich weiß auch
endlich
nicht
mal genau. Jemand, der das richtig ausspricht. Ich glaube ich schon, dass du, ja, Französisch, ne? Sufjan und dann Swahili.
Genau, das sprichst du wahrscheinlich besser aus als ich.
Weiß
also, ich lasse es einfach.
Ich hatte aber kein Französisch.
Ja, und irgendwann es einfach auf.
Ja, egal. Also der hat einfach mal nur 4 Tage gebraucht. Ne? Das war echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende auch nochmal mit James Hayden. Ich habe ja gedacht, der kriegt den noch so, weil Sufjan einfach so wenig geschlafen hat, dass ich dachte.
Ich glaube, hätten die ein paar Stunden mehr gehabt. Oder ein paar Kilometer mehr, sagen wir es so, der Sufjan wahrscheinlich auch eingeknickt. Also sagte er ja selber auch von sich, dass er nur solche Art von Rennen fahren kann. Also weil das sein Stil ist, zu fahren. Und ich glaube, der James, ich bin mir nicht sicher, aber der ist auch nur, also wenige Stunden, was jetzt in diesem Ultra-Cycling-Bereich echt sehr wenig ist, eingetrudelt und war sehr viel frischer als Sufjan. Und von daher, ich glaube, das war sehr knapp und wäre noch knapper geworden, wäre das Rennen ein bisschen länger gewesen.
Ja, glaube ich auch. Also James hat ja einmal irgendwie mehr geschlafen als Sofian, ne? So.
Genau.
Und das war, ich glaube, es waren am Ende ein oder zwei Stunden. Es war echt nicht viel. Ich meine auch,
das waren zwei Stunden irgendwie
los, ja. Und die letzte Passage, da mussten sie auch noch irgendwie durch Sand schieben.
Ja, die war schrecklich. Also für mich war die super.
Ja, aber, kann man gut Bilder machen.
Ja, genau, das war schön. Aber ich glaube, also vor allem für die Personen, die in der Dämmerung oder nachts da durchfahren mussten und das nicht auf dem Schirm hatten, für die war das, glaube ich, der Horror. Es gab, glaube ich, eine Person, die davor war oder wirklich dort gescratcht hat. Und das waren wirklich nur noch ein paar Kilometer vom eigentlichen Ziel. Und also 7 Kilometer, glaube ich. Und wenn man 7 Kilometer vom Ziel ist und da überlegt zu scratchen oder es vielleicht wirklich tut, da, wie gesagt, das weiß ich nicht mehr genau, dann kann man sich vorstellen, wie ekelhaft denn sowas ist. Also wenn man sich eigentlich vorstellt, ich roll jetzt langsam ins Ziel oder gemütlich ins Ziel ein und dann kommt nochmal so eine Hasspassage, wo du wirklich durch super losen und extrem tiefen Sand fahren musst, was du mit dem Gravelbike nicht machen kannst. Also habe ich keinen oder keine gesehen. Mit dem Mountainbike ging es für manche, für viele nicht. Also das war schon eine harte Geschichte. Aber es sind nochmal ein paar schöne Fotos entstanden. Und ich glaube, schöne Geschichten. Also wenn es zu leicht wäre, will ja auch keiner davon erzählen. Also es muss ja irgendwie auch bisschen Hass sozusagen, muss in so einem Rennen ja auch dabei sein. Sonst ist es ja langweilig.
Ja.
Sag ich als Außenstehender.
Wollte ich gerade sagen, du hast gut reden.
Ja, genau.
Ja. Ja, nee, aber ich glaube, da ist so eine schöne Mischung und genau, ab und zu mal was Herausforderndes. Aber da gab es, glaube ich, im Atlas Mountain Race auch genug von.
Auf jeden Fall.
Da gab es ja die ein oder andere fragwürdige Passage, beziehungsweise herausfordernde Passage, ja, wenn man so rum ausdrücken möchte.
Genau, ja.
So, und jetzt, ich kenne ja immer ich kenne hauptsächlich diese Perspektive aus Sicht der Rennfahrenden. So, ne? Wir freuen uns, also ich selber weiß es, weil ich ja Rennen gefahren bin, aber ich spreche natürlich auch viel mit Menschen, die diese Rennen fahren, hier auch im Podcast. Und wir freuen uns am Ende über die tollen Bilder. Sie landen nicht selten auch auf Podcast-Cover mal und so, ne? Also das ist ja auch das, worüber wir uns dann auch am Ende freuen, wenn wir teilgenommen haben, weil wer wirklich im Race-Modus fährt, macht auch selber keine Bilder. Ist einfach so, ne?
Das stimmt, ja.
Und diese ganzen Events wären ja gar nicht sichtbar, wenn es diese Bilder nicht gäbe und auch einen Film darüber nicht gäbe. Und trotz allem habe ich mich gefragt, du hast ja schon gesagt, du bist bei dem Atlas Mountain Race, bist ja sogar mit dem Rad angereist, jetzt nicht die komplette Strecke, aber ihr seid vorher durch Portugal getourt.
Genau, wir sind von Lissabon nach Marrakesch sind wir tatsächlich gefahren, ja.
Und genau diese Tour, und das erwähnen wir jetzt ganz kurz mal, wird es auch auf dem neuen wundersame Fahrradwelt Komoot-Profil zu sehen geben. Da könnt ihr mal gucken, wo Neil zusammen mit Nico Keinert vom Team Suicycle gefahren ist. Der ist nämlich danach das Atlas Mountain Race auch mitgefahren. Du bist dann ins Auto gestiegen und hast dich entspannt zurückgelehnt.
Genau, ich habe
hast deinen Job gemacht. Genau, und das ist nämlich jetzt, ihr kommt da also an, du hast schon auch die Tour ein bisschen in den Knochen. Ich meine, Nico ist jetzt auch kein langsamer Fahrer, also ihr werdet da auch nicht geschlichen sein, so, also, ne, also ihr habt da auch schon ordentlich Kilometer gemacht, habt nebenbei auch ein paar Bilder gemacht, worüber sich dann auch wiederum die Partner natürlich auch freuen. Ne?
Du, ich glaube auch, die sind ganz happy, ja.
Ja, und dann seid ihr also am Start, du tauschst dann Rad gegen Autositz und dann beginnt für dich 4 Tage was? Was ist dann? Was passiert dann? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe mir die Strecke natürlich angeguckt und habe das aber relativ schnell mir überlegt, das ist eigentlich Quatsch. Ich lasse es drauf ankommen und fahre erstmal einfach mit, weil ich glaube, bei manchen Rennen macht das total Sinn. Also bei so einem Circuit zum Beispiel, also so wie bei irgendwie einem Cyclocross-Rennen, was ja irgendwie in einem Rundkurs stattfindet, da macht es Sinn, sich die Strecke anzugucken. Hier hatte ich das Gefühl, ist es too much, weil es wird einfach so viele Sachen einfach geben, die ich nicht beeinflussen kann. Dementsprechend habe ich mich tatsächlich ein bisschen zurückgelehnt und habe vieles auf mich zukommen lassen und bin dann, wie gesagt, mit Nelson und seinem Vater gefahren. Das Dankbare in dem Fall war jetzt, die sind die Strecke natürlich vorher gefahren. Also Nelson hat die Strecke großen Teilen ist er die ja abgefahren vorher und wusste dementsprechend, wo es tendenziell cool sein kann. Da muss man natürlich darauf hoffen, dass das Licht gut ist, dass auch tatsächlich irgendwann eine Person da dran auch vorbeifahren wird. Und dann überlege ich mir teilweise einfach auch, was brauche ich noch? Und vieles davon ging jetzt überhaupt nicht. Ich hätte gerne so Schlafsituationen gehabt, die waren einfach nicht drin bei den Leuten, die nicht geschlafen haben. Teilweise wusste man natürlich auch nicht, wann und wo schläft jemand. Und man musste ja dranbleiben. Also, weil wir hatten natürlich, es gab 3 Autos jetzt in dem Fall oder eine Media-Crew, und ich war eben ganz vorne und dementsprechend war es wichtig, dass ich beim Gewinner, Gewinnerin dabei bin, und wenn der eben nicht schläft, müssen wir halt auch weiterfahren. Dementsprechend hatten wir dann teilweise gar nicht die Möglichkeit, alles zu machen, was ich machen wollte. Und dann waren dann zum Beispiel auch Sponsoren unwichtig. Also Sponsoren heißt, das Event Atlas Mountain Race hat beispielsweise Canyon und Komoot als Sponsoren. Die kannst du natürlich, also Komoot ist schwierig zu fotografieren, weil keiner während des Rennens eigentlich nochmal auf ein Handy guckt, um die Strecke irgendwie neu zu planen, weil die ist vorgegeben. Wenn keiner in Canyon fährt bei den ersten 5, also in dem Fall hatten wir das Glück, da war einer dabei, kannst du auch die schlecht wiedergeben sozusagen. Ist aber auch weniger wichtig, weil die natürlich wissen, dass das nicht unbedingt passieren muss oder kann. Und dann muss man einfach die ganze Zeit eigentlich hellwach sein und bisschen vorausschauen, gucken, was kommt gleich. Oder wie sieht's aber auch nach hinten aus? Weil man fährt natürlich nach vorne und guckt und das sieht schön aus und dann guckt man nach hinten und das sieht blöd aus. Also man muss so ein bisschen einfach mitdenken und dann teilweise einfach auch mitlenken im Sinne von, dass man mal sagt, irgendwie können wir eine Parallelstraße fahren, um ein anderes Foto zu machen. Oder ich bin teilweise auch mitgelaufen und oder wieder zurückgelaufen und hinterher gerannt und da muss man einfach so ein bisschen flexibel sein und sich darauf einlassen, dass man eben wenig schläft und dass man auf die Situation einfach dann reagiert, weil es wird für dich keiner nochmal zurückfahren. Die fahren natürlich alle weiter, bleiben auch nicht stehen, dürfen sie ja auch nicht, also weil du darfst mit denen, die können dich natürlich ansprechen und im Verlaufe des Rennens kann man auch mal bestimmt irgendwie ein Wort wechseln, aber du darfst ihnen ja nicht helfen. Dementsprechend gibt's auch nicht so viel Zeit für irgendwelche lange Gespräche. Und genau, und da musst du einfach schnell handeln. Und wenn das Foto klappt, ist super. Und wenn nicht, dann hast du es halt verkackt. Und vielleicht hast du die Möglichkeit, auf die nächste Person zu warten oder musst halt weiterfahren und ärgerst dich, dass das eine Foto nicht geklappt hat. Oder du wartest ganz lange, weil das Licht richtig geil ist und dann kommt der Fahrer. Und das Licht ist auf einmal nicht mehr so gut, wie es vorher war. Und dann hast du ein langweiliges Setting und machst auch kein Foto. Das kann auch passieren.
Ja, ich stelle mir das echt, also gerade auch im Atlasgebirge, da kannst du ja auch nicht mit dem Auto dann die gleichen Straßen fahren oder Wege, die die RacerInnen da gefahren sind. Also zumindest Teile davon sind ja noch nicht mal mit dem Rad befahrbar gewesen.
Ja, tatsächlich haben wir genauso, also es gibt 2 Situationen, wo wir genau diese Straßen gefahren sind und die waren schön riskant. Das war einmal diese Colonial Road, das war glaube ich die den meisten Fahrern, da gibt's leider auch nicht so viel Bildmaterial, da gibt's richtig coole Fotos von dem Johnny, ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht, der hatte ein bisschen mehr Zeit, weil er im letzten Auto war, der durfte alle fotografieren, die schon natürlich ambitioniert, aber denen es eher ums Ankommen ging, durfte die begleiten und hat richtig tolle Aufnahmen gemacht. Und aber wir waren auch einmal drauf und da sind auch tolle Bilder entstanden, aber es ist teilweise so gewesen, du konntest die Straße war fast kleiner als der Wagen und Wänden dementsprechend ist natürlich dann sehr schwer. Und dann haben wir uns teilweise irgendwelche Steinvorsprünge irgendwie anders gebaut und Steine weggetragen und woanders hingelegt, damit wir irgendwie halbwegs wenden können und oder übers Fenster rausgeklettert, um dass dann nur Chris, das war der Fahrer, alleine dann im Auto saß und wir haben den dann navigiert. Also solche Sachen waren also ein bisschen abenteuerlich, hatten wir es dann teilweise auch, aber das stimmt, manche Straßen sind wir dann parallel gefahren, um aber auch schneller von Punkt A zu B zu fahren, genau. Aber sonst haben wir natürlich schon versucht, so weit es geht, auf der Route zu bleiben, einfach um alles, was halt geht, irgendwie einzufangen.
Ja, gerade bei den Schnellen vorne, ne? Also es, auch, obwohl es Offroad ist, sind die ja echt immer noch super schnell dabei und die machen halt keine Pausen. Ne? Nee, das ist ja genau. Auch das Ding.
Ja, das war enorm. Also Sofian bei seinen Pausen zuzugucken, ist der sitzt, setzt sich auch nicht hin, füllt alles auf, trinkt halt auch nur Flüssiges, packt alles in den Rucksack. Also man hat keine Chance, ein schönes Essensfoto beispielsweise von ihm zu machen oder sowas. Da habe ich welche gemacht von anderen Fahrern, die weiter hinten waren. Aber von ihn siehst du halt nur, wer schnell seinen Rucksack vollpackt und weiterfährt. Und was auch spannend ist, aber gibt natürlich ganz andere Bilder. Und wenn man sich was vorstellt und das passiert nicht, dann kann das manchmal doof sein oder man lässt sich halt drauf ein und sagt so, okay, das, was ich kriege, nehme ich.
Ja, ich habe von Sofian hauptsächlich, also die Bilder, die ihr machen konntet, oder du wahrscheinlich dann auch, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, das Einzige, wofür er mal angehalten hat, war ein Espresso. Anscheinend hat man ihn beim Checkpoint, glaube ich.
Genau, es war der Checkpoint. Einen. Ganz genau, ja. Genau, es gab Tee oder irgendwie sowas. Oder ich glaube, es war ein Tee. Der Checkpoint, das war der dritte. Genau, da musste er sich hinsetzen, weil wir noch nicht fertig waren. Also wir sind angekommen und kurze Zeit später kam er auch. Und der Checkpoint war nicht so gut organisiert, leider.
Ach, der Checkpoint war quasi noch nicht auf.
Ganz genau, ja. Es gab auch kein Essen für ihn. Hätte er jetzt, glaube ich, auch nicht geholt, aber es gab eben auch keine Snacks, die er sich hätte einpacken können. Das war, glaube ich, frustrierend. Genau, dementsprechend Tee hat er bekommen und dafür hat er sich dann kurz hingesetzt, weil es einfach ein bisschen länger gedauert hat. Genau, also mein Glück, sein Pech.
Ja. Und was isst er dann? Was stopft er sich dann in seinen Rucksack?
Ich weiß nicht, ob er, der ist bestimmt irgendwo anders auch nochmal angehalten. Also er hat auf jeden Fall so ein paar Brausetabletten dabei gehabt, welche auch immer das jetzt waren. Also keine Ahnung, was für eine Marke oder was. Und dann hat er sich halt an dem zweiten Checkpoint war das, glaube ich, da hatten die so eine Art Kiosk aufgebaut, das war eigentlich ganz süß. Und da hat er sich halt ohne Ende irgendwelche Zuckerriegel eingekauft. Von so einer Art Snickers, also es gab nichts im Original, also so eine Art Snickers wie Milky Way und undefinierbare Sachen.
Ja. Die 20 Snickers, die Fiona Kolbinger sich auch reinschiebt.
Ganz genau, ja.
An bestimmten Tagen, ja.
Da geht kaum was drüber über Snickers, glaube ich.
Ja.
Zumindest wenn man Milchprodukte zu sich nimmt.
Ja, wollte ich gerade sagen, für mich leider nicht. Das ist echt ein bisschen, also Tankstelle, wenn du vegan bist, an der Tankstelle, also Mr. Tom geht natürlich immer, aber das ist ja letztendlich, fehlt dann ja auch ein bisschen was an Substanz.
Ja, du musst ja viel mehr kauen auch, ne?
Ja, das stimmt.
Und ist da Honig nicht dabei?
Nö, Mr. Tom ist vegan.
Ah, okay.
Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Also es ist keine Werbung.
Es gibt auch Mana.
Ja, genau.
Die
esse ich auch. Ja. Aber es ist beides so, also ich kann schon verstehen, warum die Leute Snickers oder Mars oder so essen, falls es das noch gibt, weil es einfach, da ist eben einfach was dran, ne? Oder sich genau, so Eis, große, so Magnum, was es nicht alles gibt, so reinschieben. Mhm. Da bist du halt, ja, wenn du vegan bist, an der Tankstelle, wenn du aber in so einem, sag ich mal, ein bisschen entspannteren Modus fährst, dass du auch an Supermärkten anhältst, dann hast du überhaupt kein Problem, ne, da gibt's ja alles.
Ja, so, auf jeden Fall.
Da kannst du dir hochkalorische Lebensmittel mit viel Zucker auch in vegan besorgen.
Ja, so. Das stimmt, ja. Und mindestens vegetarisch ist easy. Also gerade auch in Marokko, fand ich, aber vegan.
Stimmt, du bist ja Vegetarier, ne?
Genau, ja. Ja, beziehungsweise, ja, also fast mehr vegan als Vegetarier. Also Ei esse ich zum Beispiel nicht und sowas, aber und Milch auch nicht. Aber also was bleibt da noch? Das ist Käse zum Beispiel. Aber
also kein genau. Omelett.
Nee, genau, kein Omelett, genau. Nee.
Das war doch genau, irgendwie jeden Morgen Omelett. Bei ja, 8000 Watt in der Story.
Ja,
Dauer,
ja,
genau. Dauer-Story-Omelett.
Ja, genau, das gibt's halt auch echt überall. Also ja. Omelett gibt's wirklich, das war das meiste, was in der Tagine dann uns angeboten wurde zum Frühstück. Genau, und dann, aber da, wenn es selbstgemachtes Brot dazu gab, dann hat mir das gereicht. Oder mit Öl und, was war das? Kümmel, glaube ich, irgendwie. Nee, egal. Aber man kommt auf jeden Fall über die Runden. Also es gibt ja viel Gemüse dort und Tiere sind da ja viel teurer als bei uns. Also können sich das gar nicht leisten, ein Tier zu schlachten. Also schon auch, aber die brauchen ja die Eier und die Milch. Das ist viel wichtiger, glaube ich, als das Fleisch dann.
Ja. Ach ja, super spannend. Das heißt, du warst jetzt im ersten Auto, jetzt haben wir schon gelernt, es gibt irgendwie das schnelle Auto, wo dann eben wirklich dann andere Bilder entstehen als zum Beispiel in der Mitte, wo die RacerInnen ein bisschen mehr Zeit haben und eben auch mal verweilen und es vielleicht mal eine Szene gibt, wo sich unterhalten wird oder so. Und dann vielleicht noch das dritte Auto, wo dann die vielleicht mit den krassen Problemen sind.
Die ja, genau.
Das ist ja auch mega spannend so, ne?
Voll, ja.
Und wo vielleicht die sind, die den, keine Ahnung, es gibt einen, der konnte ja irgendwann nicht mehr schalten aus irgendeinem Grund und der hat irgendwie, ich glaube, ich gebe es jetzt vielleicht nicht ganz richtig wieder, aber der hat 200 Kilometer einfach geschoben oder so, ne, und ja, ist trotzdem genau. Angekommen.
Ja, da gab es ein paar, die nicht mehr schalten konnten, aber genau, er hat es halt dann doch nur noch durchgezogen und es hat geschoben. Genau, da gab es ein paar Leute, oder ich glaube, es gab einen, der fast 600 Kilometer im Stehen gefahren ist, weil er relativ zügig verhältnismäßig Saddle Sores, wie sagt man das, also Sitzprobleme ja. Mehr oder weniger ja. Halt hatte das sah nicht gut aus, was er gezeigt hat, leider kein Foto davon, aber oder vielleicht zum Glück, aber dem fehlte halt wirklich ein Stück Hintern sozusagen, wenn man so will, und da kannst du halt auch nicht mehr irgendwie Vaseline drauf tun, irgendwann ist halt vorbei. Genau, und der ist halt dann im Stehen zu Ende gefahren und auch tatsächlich irgendwie relativ weit vorne immer noch, also keine Ahnung, Top 20 oder sowas, also fand ich ganz gut, aber vielleicht ist Stehen einfach auch schneller, keine Ahnung.
Ich vermute es fast, ja, ja. Aber da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, also da hast du jetzt kein Bild von, wo ist denn da für dich, setzt du irgendwo eine Grenze für dich oder hältst du drauf oder hat, ich weiß nicht, hattest du da jetzt vielleicht gar keine Gelegenheit, dieses Bild zu schießen? Würdest du es schießen? Also wie ist da so dein ja, wie nennt man das denn? Dein
Hab's auf der Zunge. Ich weiß, was du meinst. Genau.
So ein Ethos ist das?
Ja, oder? Ja, das trifft's, glaube ich. Ja. Ich hätte es fotografiert unter bestimmten Umständen. Also das kann er mir ja nur zeigen, indem er mir das bewusst zeigt. Und dann denke ich mir, dann kann ich es auch fotografieren. Ob ich das dann zeige, das würde ich mir dann noch überlegen. Also vor allem in was für einem Kontext. Ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig. Aber in dem Fall, wie gesagt, wenn er mir das zeigt, dann ich würde ihn natürlich trotzdem fragen, ob ich das fotografieren darf. Aber ich würde es fotografieren, um es zu haben, aber nur vorher mit seinem Einverständnis. Dann gibt's wiederum Sachen, die ich erstmal nicht fotografiere. Und wenn ich dann das Gefühl habe, der Person wird geholfen und ich kann nichts mehr tun, dann mache ich auch Fotos manchmal. Also es gab zum Beispiel eine Situation bei der Tour de Rwanda. Der Tour de l'Avenir, das ist die U23 Tour de France sozusagen. Da ist jemand aus Ruanda tatsächlich sehr hart gestürzt und in so einen Dornbusch reingefallen. Und ich habe das gesehen und ich war der Erste vor Ort dann per Zufall und habe den erstmal stabilisiert und festgehalten und wollte den aber auch nicht rausziehen, weil ich er sprach Französisch, ich leider nicht und ich wusste nicht, was mit ihm passiert ist. oder wie sehr er gelitten hat, also bin ich erstmal einfach nur da geblieben und habe halt die Medizinmänner, wollte ich sagen, also die Doktoren von dem Rennen oder die Ärzte von dem Rennen herangewunken. Die waren auch schnell da, also die wären auch so gekommen. Und als die dann ihren Job gemacht haben und ich eigentlich im Weg gestanden hätte oder habe, habe ich mich natürlich zurückgezogen und habe dann ein Foto gemacht, weil das natürlich zu diesem Rennen gehört und wichtig ist. Und ich hatte ihm die nach dem Rennen gezeigt und er war ganz dankbar für die Fotos und war auch cool damit, dass ich die zeige. Genau, aber ich habe zum Beispiel der Jan Hoffmann, der ist einmal bei einem Red Hook in London gestürzt und da habe ich kein Foto gemacht, da bin ich hingeeilt und habe den mit der Tanja Erath zusammen dann irgendwie mehr oder weniger versorgt und genau, das wäre bestimmt ein tolles Foto geworden, aber da war mir mein Freund wichtiger und da habe ich dann kein Foto gemacht. Ja. So, ich wüsste jetzt nicht genau, also ich müsste mir jetzt eine Situation ausdenken, wo ich jetzt kein Foto mache, also nicht, weil ich so weit über die Grenzen gehe, sondern weil mir das jetzt noch nicht passiert ist oder jetzt gerade fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde, nee, das mache ich nicht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Umstände, wo ich weniger schlimme Sachen nicht fotografiere und wo in anderen Momenten, wo ich schlimme Sachen fotografiere, weil es total relevant ist oder sowas. Aber da, wie gesagt, da müsste ich mir jetzt eine Situation aus den Fingern saugen.
Wir können ja auch nochmal auf das Three Peaks Bike Race zu sprechen kommen in dem Zusammenhang. Jetzt haben wir ja alle den Film mit Jana gesehen und den Podcast gehört, der es noch nicht getan hat. Der ist wirklich sehr zu empfehlen. Aber ich erkläre trotzdem kurz mal, worum es geht. Also es gibt ja diesen Film über das Three Peaks Bike Race mit Jana Kesenheimer, den Stefan Wieser gemacht hat und du warst auch dabei, du warst als Fotograf dabei und du warst auch so in dieser Filmcrew, hast die auch supported, das war mir gar nicht so klar, aber du warst auf jeden Fall dabei.
Genau, ich war im selben Auto, hab Kaffee gekocht, nee, also habe ich tatsächlich auch mal, aber nein, genau, ich habe vor allem Fotos gemacht, aber es gab halt eben so ein paar Sachen, die ich durch meine Erfahrungen in diesem Fahrradbereich einfach vielleicht besser wusste, ohne dass das jetzt irgendwie hochnäsig klingen soll, als die, wo ich einfach ein paar Tipps gegeben habe. Aber rein filmerisch habe ich dem bestimmt nicht geholfen. Ich habe einmal die Kamera gehalten und aus Spaß mal den Zoom bedient oder beziehungsweise einstellen wollen und es ist mir nicht geglückt. Also genau, also geholfen habe ich denen filmisch nicht. Aber sonst ja, war ich natürlich emotional mindestens da beteiligt, ja.
Ja, ihr wart zu viert, wenn ich das richtig erinnere.
Genau, wir waren zu viert. Plus Jana sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Und wir wissen ja alle, also oder das wissen vielleicht gar nicht alle, also wenn so ein Film entstehen soll und Bilder, du als Fotograf könntest dich theoretisch alleine in Auto setzen, irgendwo anhalten und Bilder machen, ne? Ist jetzt nicht 100% ideal, würdest du bei so einer Länge jetzt auch nicht machen, weil das ist einfach auch krass anstrengend und da sollte man sich zumindest vielleicht mit dem Fahren mal abwechseln, sich gegenseitig unterstützen. Wenn man einen Film produziert, ist es ja noch was anderes. Und jetzt steht da natürlich Stefan Wieser ganz groß, er hat ja den Film produziert, das Ganze initiiert, aber wer war denn noch dabei und was haben die gemacht?
Der Christian Zehnleiter, Leitner. Ich bin super mit Namen.
Das merken wir schon. Ich bin genauso.
Oh Mann, ey, das ist echt peinlich. Auf jeden Fall, der hat zum Beispiel sehr viel mitgeholfen. Der kann unfassbar gut schreiben. Und der hat uns groß oder viel dabei geholfen, halt das Konzept auszuformulieren, was super relevant ist für die Akquise, um halt dann Sponsoren für den Film zu finden. Und dann im Nachhinein sind natürlich noch relativ viele Leute dabei, mit denen hatte ich jetzt leider gar keinen Kontakt mehr. die dann bei der Post-Production, also bei der Nachbearbeitung dabei sind, die dann die Grafik gemacht haben, die den Ton gemacht haben, die beim Schnitt geholfen haben, die beim Color Grading, also so eine Farbstimmung oder eine Stimmung generell so über den Film legen. Was natürlich auch, weil die Belichtung mancher natürlich eine andere ist oder vielleicht irgendwie, wir hatten auch mehrere Kameras dabei, die natürlich auch einen anderen Farbton geben. Und der hat das halt alles angepasst. Also es ist dann doch immer ein größeres Team als dann eben nur der eine Fotograf. Also ich kann halt theoretisch, wie du schon sagst, alleine arbeiten. Und bei einem Film, wenn der so groß und gut werden soll wie der, dann braucht es halt mehrere Menschen dabei.
Und nun gab es da ja Szenen, ich hatte ja Jana auch drauf angesprochen, weil ich es ja auch ein bisschen unglücklich fand, dass die nicht drin waren, ne? Mhm. Das ist natürlich aber, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, im Grunde letztendlich einfach eine Entscheidung von dem, der den Film macht und wie er den gerne haben möchte. Mhm. Und ich musste nur gerade dran denken, als wir uns unterhalten haben, gibt es Szenen, weil das waren ja Szenen, wo es Jana in dem Moment auch nicht so gut ging, wo sie irgendwie vielleicht auch genervt war von euch. Sie hat euch ja tatsächlich auch weggeschickt. Das sieht man jetzt im Film nicht, aber das war ja so, dass sie eben das Filmteam auch weggeschickt hat, weil sie in Ruhe ihren Reifen reparieren wollte. So, jetzt stelle ich mir das ganz schwierig vor, weil, also wenn ich da wäre, also das täte mir so leid, sie hat ja echt lange für gebraucht. Es war irgendwie diese komischen Moskitos, die da noch um sie rumgesurrt sind. Es war mega heiß. Ja, genau. Und dann schickt sie euch weg. So, klar, das kann man ja auch akzeptieren, aber da gehört ja auch eine bestimmte Härte dazu, dann in so einem Moment auch draufzuhalten.
Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen in einer bisschen glücklicheren Situation als jemand, der einen Film macht. Aber ich glaube, es gehört auch ein großer Teil an Sensibilität dazu. Also zum ersten Punkt, ein Foto ist natürlich sehr, sehr viel schneller gemacht als ein Film. Das muss ja funktionieren, dem muss zusammenhängend sein, muss gegebenenfalls aus mehreren Perspektiven. Dementsprechend stehen dann da vielleicht 2-3 Leute neben dir. Das ist natürlich super ekelhaft. Also vom Gefühl her, wenn du in dieser Frustsituation bist wie Jana und du denkst dir, leg doch mal die scheiß Kamera weg, helft mir mal. Oder von mir aus eben auch nicht in dem Fall, da darf ja keiner helfen. Aber also da gucken halt Leute, die ganze Zeit Leute beim Arbeiten zu. Also mir geht das so, wenn mir jemand über die Schulter beim Nachbearbeiten der Bilder zuguckt, mich macht das irgendwie irre. Und ich gehe davon aus, dass es ihr da nicht besser ging, als dann 4 Männer da neben ihr standen und dann halt ihre Arbeit verrichten. Wie gesagt, ich kann da meine Fotos, die ich gemacht habe, die sind ja relativ schnell produziert. Ich versuche auch tendenziell meine Fotos so zu machen, dass ich, wenn ich was sehe, dass ich das dann so bestmöglich fotografiere und nicht 400.000 Fotos von einer Situation mache, sondern eben das Foto, was ich haben möchte, mache ich. Und ich ziehe mich öfter auch mal einfach zurück. Also erstens bin ich still, also sag nichts, halte mich aber auch einfach gerne im Hintergrund auf. Also das ist aber bei fast allen meinen Arbeiten so. Ich versuche eigentlich mehr oder weniger so eine Art Geist zu sein. Und habe dann nach dem Rennen auch mit Jana ein bisschen mehr sprechen können. Und dann gibt's auch eben diese Situation, wo man sich dann entschuldigt und sagt, oh, ich hätte dir so gerne geholfen und mir tat das so leid. Und dann ist relativ schnell die Sache geklärt, die für die Sportlerin in dem Fall jetzt oder manchmal auch ein Sportler oder wie auch immer im Nachhinein gar nicht mehr so relevant ist, glaube ich, weil das ist dann schon schnell wieder vergessen. Aber ich glaube, es ist wichtig, halt einfach irgendwie zu sehen, wie ist die Situation. Und manchmal muss man vielleicht dann für den Moment ein Arsch sein. Gar nicht jetzt ganz böse gemeint, aber einfach, weil das Foto oder der Filmmoment dann vielleicht im Nachhinein doch so wichtig ist, auch für die Person selbst, dass das dann für den Moment irgendwie kacke ist. Aber auf lange Sicht gesehen ist es halt total schön und wichtig. Also ich glaube, wären die Momente jetzt nicht drin beim Reifenwechseln und beim, wo sie das Licht verliert in dem Regen, wo sie weint, wären diese Momente nicht in dem Film, wäre das ein ganz andere Story geworden. Und ich glaube, sie ist sehr happy, glaube ich, mit den Aufnahmen. Und von daher hat sich vielleicht das kurze Arschlochsein dann doch bewährt, oder nicht bewährt, aber dann ist es nicht ganz so schlimm, vielleicht. Ja.
Ja, ich meine, der Film lebt ja auch von diesen Szenen, ne? Und deswegen nimmt er uns ja auch so mit als ZuschauerInnen mit in dieses Rennen. Also es wäre jedenfalls schade, wenn es nicht gäbe. Das ist total schön. So, aber wie gesagt, die Person zu sein, die nicht hilft, die eben ein bisschen Arschloch ist, die dann auch vielleicht Ärger abkriegt, weil irgendwann fährt sie ja auch wütend zurück in den Regen. Also nicht wütend auf euch, aber wütend auf die Situation. Und
das ist schrecklich, ja.
Ja, das kann ich mir nämlich vorstellen. Ja. Aber sie hat dir ausrichten lassen, ne? Ihr fahrt zusammen noch eine Runde.
Genau,
wir bei haben, ihr, genau, aber also, ich hoffe, das ist okay.
Das ist voll okay. Ja, ich, also wir haben zwar das Sauerland, das hat auch schöne Hügel, aber sie hat natürlich einfach schöne Berge da bei sich in Innsbruck. Von daher voll okay. Ich besuche sie gerne mal, sobald das geht. Genau, wir wollen dann auf jeden Fall keine Straße fahren, sondern ein bisschen mehr ins Gelände rein. Da war ich dann hinterher. Genau, Straße ist irgendwie nicht so meins.
Ja, voll gut. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen.
Gerne, du darfst uns begleiten.
Ja, das wär's doch. Sehr gerne. Wenn Corona es wieder zulässt. Und genau. Das bringt mich auch auf eine Frage, die ich auch habe. Also einmal möchte ich einfach mal der Vollständigkeit halber aufzählen, welche Rennen du so begleitet hast, weil so ganz abgedeckt haben wir die nicht. Und ich habe ja die wichtigsten hier auch stehen. Das ist Reto Crit, das Bangkok Crit, Tour de California, da hast du Tanja Erat begleitet in ihrem Team. Jetzt nicht mehr Team, jetzt hat sie ein neues Team. Ich habe vergessen, wie ihr neues Team heißt. Damals,
also Silicon Valley heißt das, oder? Oder vertue ich mir? Oder ist Silicon Valley eigentlich dieser falsche oder also den gibt's den Begriff und es gibt auch diesen Ort, aber ich glaube, die heißen Silicon Valley.
Heißen die so? Ach krass. Es ist auf jeden Fall ein amerikanisches Team. Sie ist nicht mehr bei Canyons Ram, also bei diesem Women's Team, Canyons Ram Racing.
Nee, das ist tatsächlich kein. Das ist wirklich nur diese blöde Serie. Scheiße, wie heißt? Ja.
Vielleicht tragen wir es nach. Ich habe es leider jetzt auch gerade nicht. Vielleicht googelt einer.
Doch.
Heißt so.
Ja, die heißen wirklich so. Also die heißen Team Tibico oder sowas. Also T-I-B-C-O und dann Silicon Valley Bank. Also ein sehr einprägsamer Name.
Okay, eine Bank als Sponsor. Bank. Immer, ja, das ist doch gut.
Ist fast genauso gut, gibt's wie ein bisschen Geld. Für Track zu arbeiten. Ja, genau. anderes Thema vielleicht.
Super spannend. Ich habe kurz mit ihr geschrieben und sie wird aber die europäischen Rennen fahren. Ich hoffe, da finden viele statt. Weil das war so meine erste Frage. Fährst du denn da unten die Rennen? Also in Amerika ist jetzt da gerade irgendwie auch nicht so einfach.
Nee,
Also wir werden das weiter verfolgen. Und vielleicht kommt sie auch nochmal in den Podcast und updatet uns hier. Die Daumen.
Also.
Ja.
Voll spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall.
Grüße erst gehen raus.
Vorbei und dann kam das neue Update und ich habe mich gefreut, dass sie weiterfährt. Also ich bin gespannt, was sie da zu berichten hat.
Tanja Erat. Unsere
Die war
Freundin.
Übrigens auch bei uns im Team.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie konnten wir Tanja Erat vergessen? Also, ich meine, die erfolgreichste Fahrerin ever bei Fixpot.
Nach
dir, genau. Nee, Tanja war sogar auf dem Podium beim Reto. Das ist aber auch der Klassiker, ne, dass man Tanja vergisst. Das, also in der Aufzählung.
Genau, sonst nicht, aber.
Ja. Nee, überhaupt nicht. Hat dann die Swift Academy gewonnen, ist jetzt 3 Jahre für Canyon SRAM Racing gefahren und sehr erfolgreich auch gewesen. Gerade Anfang letzten Jahres, da war sie bei der Tour Down Under auf dem Podium. Ich glaube sogar echt.
Ich glaube auch, dass sie irgendein Sprint-Jersey, kann das sein, dass sie das Sprint-Jersey gewonnen hat?
Genau, also richtig krass. Dann natürlich diese Saison schwierig, ne, wegen Corona. Und ja, Tanja, Grüße gehen raus, verzeih es uns bitte. Und wir stellen das alles richtig, wenn du nochmal im Podcast kommst. Guck mal, schon beim hier zweiten Rennen, dritten Rennen hängen geblieben. Dann Tour de Rwanda, das ist nicht das Race Around Rwanda, auf das wir noch zu sprechen kommen. Tour de Rwanda Rennrad.
Genau, Rennrad und mittlerweile sogar ein UCI 2.1 Rennen, also viel höher geht's nicht. Also es ist kein World Tour Rennen, also beziehungsweise, oder doch? Nee, es ist also eben natürlich nicht die Tour de France oder Giro, aber es ist eben Profiteams können mitfahren und es entwickelt sich gerade und beispielsweise Israel Cycling Nation, ich glaube, die heißt mittlerweile anders, die ändern ja auch ihren Namen öfter mal, aber wir wissen glaube ich alle, wer das ist, die fahren beispielsweise da auch mit und Pro Conti Teams fahren mit und Nationalteams fahren ebenfalls auch mit und genau, ja. Das ist das Rennen.
Wow, also in Rwanda scheint viel zu passieren, ne? Also ich mache nochmal kurz die Liste zu Ende. Das Atlas Mountain Race natürlich, das Three Peaks Bike Race. Das war die Liste, aber ich wollte auf Rwanda zu sprechen kommen. Beim Race Around Rwanda bist du dabei und dokumentierst das. Und jetzt wäre meine erste Frage, warum Rwanda? Warum fahren da so viele Menschen Fahrrad? Das wusste ich überhaupt nicht. Also klar hatte ich ne, auch durch deine Bilder auch schon von der Tour de Rwanda gehört, aber mir war das gar nicht so bewusst, dass Radsport da so groß ist.
Ich glaube, das entwickelt sich gerade sehr stark. Es ist, glaube ich, immer noch keine Fahrradnation. Ich glaube, bis man da hinkommt, das dauert auch, glaube ich. Aber die Faszination ist definitiv da und es gibt wirklich extrem starke Fahrer und es gibt auch Fahrerinnen. Und warum ich das so erwähne, ist zum Beispiel in Uganda habe ich das gehört, also es wurde mir von einer Frau, die auf Fahrrad fährt, gesagt, dass das eigentlich ein extremes No-Go ist, dass eine Frau Fahrrad fährt. Vor allem, also weder als Arbeitsmaterial noch sportlich oder erst recht nicht sportlich. Und sie macht es eben trotzdem. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie es in Rwanda ist, aber deswegen hatte ich das so nochmal erwähnt, dass es da sehr talentierte Frauen auch gibt. Und ich weiß nicht, seit wann das genau stattgefunden hat. Also ich meine, es gibt sehr, sehr viele Fahrradkuriere. Anders als jetzt bei uns sind das jetzt nicht Leute, die irgendwie Briefe verteilen oder irgendwie von Fotoagentur zu Fotoset fahren oder irgendwas Cooles machen, sondern die haben dann halt irgendwie meterhoch Kohlköpfe hinten aufgeladen. Also so eine Art von Fahrradkurier sind das dann. Und die fahren meistens mit so Single-Speed-Rädern da die Berge hoch. Und Berge ist in Rwanda tatsächlich, Rwanda wird auch Land der 1000 Hügel genannt. Und es gibt wenig gerade Strecken. Also die fahren tatsächlich sehr, sehr viel bergauf, bergab und sind dementsprechend einfach unfassbar fit, mehr oder weniger ungewollt. Und ich weiß, dass es dann irgendwann die Möglichkeit gab durch Menschen, die das gefördert haben, dass dort trainiert werden konnte, also auf sportlicher Ebene. Und ich glaube, so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und wie das dann dazu gekommen ist, dass beispielsweise jetzt die Tour de Rwanda, die gibt's schon lange in Rwanda, also natürlich in Rwanda. Und aber wie das da zustande gekommen ist, das weiß ich leider nicht mehr genau. Aber bei den Rennen sind tatsächlich Millionen von Zuschauern da. Und da ist einfach eine riesen Faszination und ein Interesse an dem Sport und dem Event. Und genau, aber ich weiß jetzt aktuell, weiß ich jetzt keine Zahlen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr das jetzt alles wächst. Ich meine, das Race Around Rwanda wird auch von, ich glaube, von mindestens einem Engländer, und ich weiß nicht genau, wo der andere jetzt herkommt, aber sind auch beides Weiße. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Rennveranstaltungen von lokalen Menschen organisiert wird. Also von da, also ne, also ich weiß nicht genau, wie groß er da da fahren ruandische Fahrer auch mit, das weiß ich, und die waren letztes Jahr auch richtig gut. Aber ich glaube, dieses Jahr sind noch mehr Kartoffeln auch dabei.
Ja. Ja, ist ja auch spannend, ne, dahin zu reisen und in
voll,
so einem Land ein Rennen zu fahren.
Unfassbar schönes Land, ja, genau. Also ich bin da jetzt ja, ich glaube, das vierte Mal bin ich jetzt da, und ich finde es wirklich total toll. Also ich, das war jetzt auch der Grund, warum ich jetzt nochmal hin wollte. Stimmt, aber du hast vorhin gefragt, warum, glaube ich, auch Rwanda, ne? Aber ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sich das so entwickelt hat. Aber also vorher waren wir nämlich, wie gesagt, in Uganda, und da hatten wir Fahrradkuriere fotografiert. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben einfach drüber gelesen, dass es die Tour de Rwanda gibt, und dachten, ah, cool, da gibt's eben auch noch kaum Bildmaterial drüber. Und haben dann da was gemacht. Also mein Vater und ich tatsächlich. Er hat geschrieben und ich habe fotografiert. Genau, auch eine wilde Geschichte, aber vielleicht springt das jetzt alles in den Rahmen.
Finde ich total spannend. So. Wir kommen ja später auch nochmal auf deinen Vater zu sprechen, genau. Aber ja, wie ihr habt schon irgendwie rausgehört, oder auch durch das Buch, das ihr zusammen gemacht habt, jetzt nehme ich es noch ein bisschen vorweg, dass ihr doch das ein oder andere Mal zusammen unterwegs gewesen seid oder auch noch sein werdet und zusammen Dokumentationen gemacht habt.
Tatsächlich, so. Ja, genau. Genau, ich glaube, das Prägendste war auch tatsächlich jetzt diese Uganda-Geschichte. Da haben wir eben Fahrradkuriere fotografiert. Und das ist so ein bisschen aus der Idee entstanden, um jetzt nicht zu weit nach hinten auszuholen. Wir haben seit Jahren Freunde und Bekannte aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern, und das waren aber bis zu dem Zeitpunkt selber noch nie auf dem afrikanischen Kontinent, bis auf einmal in Tunesien, aber das war so ein All-Inclusive-Urlaub, da lernt man das Land ja nicht kennen. Genau, aber wir kannten die ganzen Vorurteile, die es über Afrika eben, ja genau, ich sag jetzt Afrika gibt, und was uns daran gestört hat, war, dass immer Afrika als Afrika genannt wird, und das ist ja einfach ein Riesenkontinent und keine Stadt oder ein Land. Nordafrika ist ganz anders als Südafrika, und Westafrika ist anders als Ostafrika, und jedes einzelne Land ist ja einfach anders. Das ist ja bei uns auch nicht anders, also in Europa. Und das hatte uns gestört, und das ist dieses Bild von entweder gibt's nur Hunger und Elend und Krieg, oder es gibt den, ich sag das jetzt, ich hoffe, das ist nicht böse, also nimmt mir das nicht übel, aber so dieses, der afrikanische, bunte, lachende Mann oder Frau, die irgendwie tanzen und ach, die sind doch alle glücklich mit dem, was sie haben. Das stimmt eben auch nicht, beziehungsweise es stimmt eben auch. Also es gibt halt alles, es gibt halt ganz viele Facetten. Und aber es hatte uns gestört, dass es eben diese Klischees einfach gibt und auch in Schulbüchern, die seit Jahren nicht irgendwie aktualisiert werden oder auch doch, und trotzdem bleibt irgendwie der afrikanische Kontinent immer wird irgendwie unterrepräsentiert und falsch dargestellt oder sehr einseitig. Und das hatte uns gestört, und wir hatten überlegt, das ist natürlich wieder aus der Sicht von ebenfalls von weißen Menschen, weißen Männern, aber wir hatten halt überlegt, bisschen auf mit den Mitteln, die wir haben halt, und mit der Zeit, die wir haben, und mit dem Wissen, was wir haben oder auch nicht haben, mit stereotypischen Bildern zu brechen. Und hatten halt überlegt, was ist denn normal? Also was irgendwie, was ist ein normaler Beruf? Was sind Menschen, also wo können wir uns identifizieren, sind eben nicht auf der Safari oder sind eben nicht hungernde Babys mit irgendwie der Schale Reis in der Hand oder sowas, sondern ja, was ist, genau, womit können wir uns identifizieren und womit können wir irgendwie mit so Klischees brechen, und einfach weil ich Interesse am Fahrradfahren habe, sind wir dann bei der Recherche halt auf dieses Fahrradkurierunternehmen gestoßen, und das fanden wir eigentlich ganz passend, weil ich das natürlich einerseits gemacht habe und Fahrradfahren toll finde, andererseits gibt's das halt einfach gefühlt überall. Also es ist in New York präsent, es ist in, gibt's in Berlin, in Hamburg, in wo auch immer. Es ist eben weltweit gibt's das und das ist was halbwegs Normales. und das fanden wir ganz spannend. Und dann haben wir uns mit denen auseinandergesetzt, mit denen geschrieben und telefoniert und haben die dann vor Ort besucht und eben 3 Tage lang begleitet, und ich bin mit denen mitgefahren. Und mein Vater hat geschrieben, war auch vor Ort und hat, aber ist eben nicht mitgefahren, aber hat mit den Kurieren, die dann eben nicht arbeiten mussten, oder mit dem Chef gequatscht, und wir haben dann daraus ein Interview gemacht und eben die Bilder und eine Ausstellung, und ja, genau, das war so die Arbeit.
Die Ausstellung trug den Titel This is not Africa.
Ganz genau.
Ist das die?
Ja, genau. Genau, das ist die, ja, genau.
2017, ja. Das würde mich ja auch sehr interessieren. Du sprichst da mehrere wahnsinnig wichtige Punkte an, zu denken, Afrika ist einfach, alles ist gleich da. Das stimmt nämlich nicht. Das sind lauter kleine, eigenständige Länder, so wie du es, genauso wie du es beschrieben hast. Und aber auch ein zweiter ganz wichtiger Punkt, und das finde ich wirklich eine Sache, die echt richtig schwierig ist, und vielleicht hast du da ja eine Meinung zu. Also vom White Savior Komplex hast du ja sicherlich auch schon gehört und dich damit auseinandergesetzt. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht, und zwar einfach damit wir alle wissen, worüber wir hier gerade sprechen. Ich lese mal das Zitat vor. Also es geht hier um den White Savior Komplex. Die Handlungen implizieren immer, dass eine Person of Color sich nicht selbst retten kann. Dies führt dazu, dass sich das weiße Publikum gut fühlt, da es eine gutmütige Messias-Rolle einnimmt, und es zeichnet schwarze Menschen als hilflose Schwächlinge. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, wenn irgendwelche Influencer, das war ja auch mal eine Zeit lang modern, dort hinzureisen und dann irgendwie über ihre Storys mit kleinen schwarzen Kindern Geld zu sammeln und sich dann aber darüber, also sich zu erheben. Das impliziert quasi, dass wir helfen müssen, weil die schwächer sind.
Genau, genau. Also wir hatten nämlich total Angst, ehrlich gesagt, davor, dahin zu fahren. Weil uns das eben bewusst war, wer wir sind. Und wir hatten, ich glaube, dass viele Menschen, die irgendwelche Äußerungen von sich geben, nie sagen würden, dass das eine rassistische Äußerung ist, und das wirklich vielleicht auch im besten Wissen und Gewissen von sich geben. Und deswegen hatten wir total Schiss davor, dass wir eigentlich das auch im besten Wissen und Gewissen machen, und aber eigentlich voll den Scheiß machen. Und wir haben einfach versucht, mit dem, also erstens mit diesem Wissen, aber auch mit dem Ziel, dorthin zu reisen, dass wir nichts weitergeben, also so von wegen halt irgendwie hier unser Geld oder wie, nimmt doch mal die Sachen hier, sondern dass unser Ziel war tatsächlich, also so egoistisch das klingt, aber von denen zu lernen. Also wir wollten eigentlich ein bisschen fast eher was mitnehmen, und ja, wollten lernen und einfach mit den Menschen dort reden und eben verstehen, also auch das ist natürlich, also wir haben uns das auch, wir haben halt auch jetzt nur eine Woche in Uganda waren wir, und wir haben auch nur mit, ich weiß gar nicht, mit vielleicht 5, 6 Menschen dort irgendwie zu tun gehabt, vielleicht 8 oder so, aber das ist natürlich auch nicht die Population dort. Das war uns auch bewusst, also wir haben uns nie ein Urteil irgendwie versucht zu bilden, weder über die einzelnen Personen noch über das Land. Und ja, wir haben halt versucht, einfach irgendwie da ein bisschen was rauszuziehen und zu verstehen, mit wem wir es da zu tun haben. Und mein Vater beispielsweise, da kommen wir nachher dann nochmal drauf, auf die deine Frage, die ich schon erwarte natürlich. Mein Vater hat seinen Job wegen der Reise gekündigt. Also nicht wegen der Reise, sondern wegen der Person, die wir dort kennengelernt haben, unseren Hauptprotagonisten, den Richard Kitaka, der einfach sagt, ich liebe meinen Job und ich weiß, dass das irgendwie verrückt ist und krass ist, aber ich liebe meinen Job und das ist das, was ich tun möchte. Und da hat mein Vater halt, der damals Lehrer war, sich überlegt, ja, mache ich das, was ich liebe, beziehungsweise will ich das in 5 Jahren noch machen? Und hat gesagt, nee, ich will was anderes machen und hat gekündigt und Status als Lehrer aufgegeben, was irgendwie halbwegs mutig ist, also halbwegs, weil es ist ja immer noch Deutschland, also wir kommen ja sehr gut über die Runden, aber trotzdem irgendwie so dieser Sicherheitsgedanke, den viele Menschen ja haben, was auch okay ist von mir aus, aber den hat er hat einfach gesagt, ja, nee, da sehe ich mich nicht, ich muss da jetzt raus und ich will irgendwie schreiben und Projekte machen und will das machen, worauf ich Lust habe, was auch immer das dann ist. Genau, ja.
Das ist ja krass, das wusste ich ja nicht, ne? Also ich dachte, er sei immer noch Lehrer tatsächlich. Ich habe mich zur Vorbereitung nochmal mit deinem Buch oder eurem Buch beschäftigt und da können wir jetzt auch mal drüber sprechen. Es heißt Unterwegs, ihr habt es zusammen rausgebracht, du hast die Bilder gemacht und dein Vater hat die Texte geschrieben oder die habt ihr teilweise auch zusammengeschrieben, ne?
Also geschrieben hat er die und die meisten Inspirationen kommen auch von ihm, aber natürlich haben wir die zusammen auch teilweise ausgefeilt weil bei manchen Rennen war er gar nicht dabei und da habe ich ihm natürlich dann geholfen, irgendwie da das auch richtig wiederzugeben, damit es teilweise auch passt zu dem.
Genau, und es sind 52 Impulse für Alltagsreisende und Lebensbeweger, ist so der Untertitel. Genau. Ja. Also ihr stellt 52 Fragen und was ich gerade so krass fand, weil wie gesagt, ich wusste das nicht von deinem Vater und ich blätter jetzt hier, wenn ihr irgendwas hört, dann ist das Buch, das ich jetzt gerade in der Hand habe und ich wollte eben auf eine Frage auch eingehen, die hat mich irgendwie angesprochen, ich weiß es gar nicht, es ist gleich auf Seite 3. Und die lautet, will ich sein, wer ich bin? Mhm. Und mir scheint...
Mit Nico.
Genau, das Bild von eurer Tour, oder ist es schon in Marokko?
Genau, nee, ich glaube, das war noch in... Nee, das war noch in Portugal irgendwo. Genau, da im Hintergrund sieht man auch das Meer, aber das hat sich den Weg... gesucht über die Felder und das war auf Komoot nicht zu sehen, also weil es eigentlich sonst auch nicht der Fall ist, aber dementsprechend mussten wir einmal durchs Meer laufen sozusagen, leider nicht drüber, das haben wir nicht geschafft, wir sind drüber gekommen, aber wir konnten nicht auf dem Wasser laufen, das wäre schön gewesen, aber da ist sein Bild entstanden und ich weiß ja noch nicht, für welches du dich entscheidest, aber vielleicht auch mein Bild entstanden, was dann im Podcast sein wird.
Falls ja.
Ich das vorwegnehmen darf.
Ja, dafür habe ich mich entschieden.
Genau. Ja, sehr gut.
Habe ich sie nicht schon geschickt?
Nee, weiß ich nicht. Nee, ja. Ich glaube noch nicht. Ja, genau. Doch. Also auf jeden Fall, es gibt einmal ihn und einmal mich.
Interessant. Also hier, die Kreise schließen sich.
Ganz genau, ja.
Das ist so, das Format ist halt so, ihr stellt eine Frage. Und ich habe mich auch mit Raphael Albrecht über dieses Buch unterhalten und er hat auch schon gesagt, er hat sich die immer gestellt, nicht alleine, zu zweit. Und dann haben sie die Frage quasi zusammen beantwortet und dann gelesen, was dein Vater oder du, ne, also was dein Vater dazu geschrieben hat. Und das fand ich irgendwie total eine schöne Idee. Und da habe ich dann eben auch hier nochmal reingelesen und ja, da stellt er im Grunde so sein Leben in Frage. Also, ne, er ist zu einer Art Coaching eingeladen, hält davon eigentlich überhaupt nichts, ist aber ein treuer Arbeitnehmer und macht das deswegen mit und setzt sich dann so in den Schulkreis, also er beschreibt das hier und irgendwann wird er gefragt, ja, was wollen Sie eigentlich? Und das hat er sich relativ sicher gefühlt, erzählt von seinem Firmenethos und ne, seinem christlichen Weltbild. Also das ist, vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, das ist ihm auch wichtig und ne, ist so sehr, sehr sicher. Und der Coach lässt aber nicht locker und fragt ihn dann weiter, wissen Sie, was Sie wollen? Und da beschreibt dein Vater dann, da hätte er ihm fast eine gelangt.
Ja. Hätte er nicht getan, aber ich weiß, nee, was mein Papa so denkt.
Ja, genau so. Genau. Ich glaube auch, alles, was wir so über ihn wissen und was ich auch so über dich schon erfahren habe, dass das überhaupt nicht zu ihm passen würde. Aber genau, er beschreibt dann, er sei dann wütend und verwirrt nach Hause geradelt und hätte sich dann die folgenden Tage diese Frage immer wieder gestellt. Und das ist jetzt ein Zitat. Irgendwann wurde ihm bewusst, ich wusste, was von mir erwartet wurde, aber war es auch das, was ich wirklich wollte? Ja, und dann ging bei ihm da wahrscheinlich ein Prozess los.
Ja, wo wir wieder bei dem sind, was ich gerade erzählt habe mit Uganda eigentlich fast, ne? Irgendwie, was will ich wirklich? Und eben nicht mehr Lehrer sein. Ja. Also du siehst es, diese Frage hat ihn sehr lange beschäftigt, also weil Frankfurt ist schon lange her. Da haben wir gewohnt, als ich unter 9 war.
Ach.
Genau.
Ja. Okay. Also so
das
lange.
Ist, ja, das okay. Ist jetzt also je nachdem, wann das genau war, ist das halt über 25 Jahre her.
Ja, das ist ja irre.
so lange kann einen die Frage beschäftigen.
Ja, also. Ja, tolles Buch. Willst du da noch ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kam? Das können wir vorwegnehmen, denn wir haben uns gedacht, du darfst heute einfach selber dein Buch vorstellen, statt ein anderes zu empfehlen, was du natürlich auch noch machen könntest, aber das fände ich schön, wenn du ein bisschen was dazu erzählst, wie es dazu gekommen ist, dass du dieses Buch mit deinem Vater zusammen gemacht hast.
Ja, eigentlich hast du tatsächlich schon relativ viel vorweggenommen oder nicht, oder erzählt darüber jetzt. Genau, mein Vater und ich machen einfach total viel, also verhältnismäßig viel zusammen. Das beruht auf zweierlei Sachen, einmal weil wir uns sehr mögen und aber auch in dem, was wir tun, sehr respektieren und einfach viel jetzt doch zusammen erlebt haben. Und da haben sich einfach viele Sachen angesammelt. Und ich glaube, wie auch diese Kündigung von meinem Vater, so war auch diese Buchentscheidung so ein bisschen ausschlaggebend oder mit ausschlaggebend für dieses Buch. Aber wie wir auch gerade festgestellt haben, diese Fragen sind eben teilweise sehr alt oder nicht sehr alt, sondern beschäftigen meinen Vater einfach schon sehr lange. Andere wiederum, eine Seite davor, wie schneide ich mein Brötchen richtig, sind ein bisschen aktueller. Das hatte sich über Jahre bei meinem Vater eben angesammelt. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat mein Vater die Sachen aufgeschrieben für sich. Mehr oder weniger nur die Fragen. Und irgendwann angefangen, die auszuformulieren. Und durch diese Zusammenarbeit hat mein Vater zu den Fragen, die er an sich hatte, hat er halt mit meinen Bildern zusammen irgendwie was gesehen und oder hat das in Verbindung gebracht, weil er dann Bilder gesehen hat, die ich gemacht habe, die ihn dann nochmal an diese Fragen erinnert haben. Und so haben wir dann halt überlegt, ja, das jetzt haben wir Zeit, jetzt wo du nicht mehr Lehrer bist, und wir sollten das ausformulieren und das, was dich beschäftigt, beschäftigt ja auch andere und im besten Fall. Und das war zumindest unsere Hoffnung, dass wir Menschen damit erreichen und inspirieren können, weil es sind eben alles nur Fragen, wir haben keine Antworten, das wollten wir uns nicht rausnehmen. Aber genau diese Fragen sollen, mein Papa beantwortet die sich selber teilweise oder erzählt ja seine Geschichten dann
Und weil das jetzt natürlich auch aus Sicht von einem Mann ist, also weil er einfach ein Mann ist und natürlich nur aus seiner Sicht erzählen kann, sind vielleicht manche Geschichten halt mehr mannbezogen, weil wie gesagt um ihn dann zum Teil eben geht. Aber wir glauben, dass das für jede Person irgendwie theoretisch inspirierend sein kann. Und ja, das war unsere, ja, unser Anliegen eben, dass Leute durch das Buch irgendwie an sich selber sich verändern und beziehungsweise wachsen und sich weiterentwickeln und eben nicht stillstehen bleiben. Und weil wir das versuchen eben auch nicht zu tun, sondern eben versuchen uns auch immer wieder neu zu erfinden und neue Sachen zu lernen. Und genau, und das ist die Hoffnung, dass das bei anderen Menschen eben dass das Gleiche oder das Ähnliche auslöst.
Ja, Fragen zu stellen ist ja schon mal ein echt guter Anfang. Kann ganz schön viel bewegen, wenn Menschen sich darauf einlassen möchten. Ne?
Genau,
und
ja.
So wie du sagst, dass da eine Frage drin ist, die sich dein Vater schon vor 25 Jahren gestellt hat, dann wissen wir auch, wie schnell solche Prozesse oder wie langsam die dann ja auch stattfinden, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Genau, oder also sich einfach wieder neu verschieben, ne? Also irgendwie das, was ich vor 10 Jahren wollte, irgendwie war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch richtig. Oder in meinen Augen zumindest richtig. Und mittlerweile habe ich wahrscheinlich ganz andere Wünsche und Fragen oder die Fragen entwickeln sich halt dann auch und die Antworten dementsprechend ja auch. Also das ist ja irgendwie das Schöne, das ist ja alles so halbwegs zeitlos. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, wann ist Froome irgendeinen Berg hochgefahren, sondern irgendwie Fragen, die man sich auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wie mein Papa, nochmal stellen kann.
Ja. Was hat sich denn bei dir verschoben? Wir haben jetzt ja über die letzten 7, 8 Jahre gesprochen und du bist ja jetzt auch tatsächlich woanders als damals. Bestimmte Dinge sind aber vielleicht auch gar nicht so unverändert, aber hast du da mal drüber nachgedacht, wo du bist, wo du hin willst?
So ein bisschen irgendwie. Ich glaube, weil mein Beruf irgendwie immer so hier mal da mal ist. Ich bin ja ein Freiberufler und also ich muss natürlich Geld verdienen und das ist auch toll, wenn ich gebucht werde und dafür dann bezahlt werde. Aber mir ist es, ich bin vor allem super dankbar jetzt aktuell. Nicht, weil ich so super reich bin, überhaupt nicht, also ganz und gar nicht, aber weil ich eben das machen kann, was ich aktuell jetzt will. Und von daher habe ich jetzt gerade gar nicht so ein unendlich tiefes Ziel oder großes Ziel. Aktuell bin ich einfach dankbar für die wenigen Sachen, die ich habe. Also ich habe eben kein Auto und kein 20.000-Euro-Rad, aber ich habe ein Rad, was super funktioniert und mit dem ich irgendwie die Welt erkunden kann und jetzt aktuell mein Bundesland, was schön ist. Ich habe tolle Menschen bisher kennengelernt durch meine Fotografie und die Fotografie finde ich toll, weil ich dadurch reisen kann und so, das sind so die Sachen, die mich gerade sehr glücklich machen. Wenn ich dann nochmal eine Miete bezahlen kann, freue ich mich noch mehr, aber so super viel mehr brauche ich halt irgendwie nicht, weil irgendwie ich merke das so bei Freunden, die ich habe, die viel mehr verdienen, aber dafür irgendwie auch 6 Tage die Woche 18 Stunden am Laptop sitzen oder sowas und das nicht ausgeben können, das finde ich irgendwie frustrierend zu sehen irgendwie, weil ich glaube auch nicht daran, dass man in der Rente dann auf einmal dann sein Leben anfängt. Das glaube ich irgendwie nicht. Und von daher habe ich irgendwie jetzt gerade nicht so ein Riesenziel. Ich möchte einfach total viel erleben und irgendwie auf die Nase fallen und wieder aufstehen, neue Sachen entdecken. Ich glaube, das sind so vielleicht die Wünsche. Aber ich
ja, ich glaube, wichtig wäre für mich, dass ich halt einfach nicht seelisch und vom Kopf her irgendwie stehen bleibe, sondern dass ich da irgendwie, was wir vorhin ja schon so sagten, dass ich einfach irgendwie mich nicht glaube, dass ich mich einfach weiterentwickle. Das ist so vielleicht aber so ein Lebensziel sozusagen, dass ich eben, solange ich atme, irgendwie auch lerne. Das ist mir irgendwie wichtig.
Das kann ich total nachvollziehen. Also irgendwie in Bewegung bleiben, ne? Also
genau, ja. Unterwegs ja. sein.
Unterwegs, genau, wollte ich gerade sagen. Ich lusche gerade ja, hier schon wieder ja, zum Buchtitel genau, ja. rüber, unterwegs.
Ja. Aber das ist auch so wirklich tatsächlich so ein bisschen der Gedanke gewesen, also dieses unterwegs sein, weil wir natürlich, also die Bilder natürlich unterwegs sind, also in unterschiedlichen Ländern, aber eben auch dieses, was mein Papa eben bewegt, also diese ganzen Fragen, also dass man mit dem Kopf unterwegs ist und unterwegs sein bedeutet, also für mich zumindest bedeutet das halt irgendwo, wohin zu kommen. Selbst wenn man, nee, vielleicht nicht, wenn man sich im Kreis bewegt, das vielleicht dann nicht, aber wenn man halt irgendwo hinfährt, egal wie weit, ist man ja unterwegs und es geht irgendwie nach vorne im besten Sinne und ja, genau, das ist dieses Unterwegs auch.
Ja. Wobei auch im Kreis fahren kann einen weiterbringen. Wir denken an die Orbit-Serie.
Ganz genau.
Oder ja, an die Radrennbahn, ja. wo auch, ich bin ja großer, da ich ja von so einem Sport komme, wo alles auf einem grünen Platz stattgefunden hat, ja. wobei wir natürlich auch gereist sind, um Auswärtsspiele zu spielen. Aber ich finde auch auf einem Fleck kann tatsächlich teilweise echt viel passieren.
Ich glaube, mental ist das ziemlich krass. Also so irgendwie diese auf der Bahn zu fahren, irgendwie 400 Runden oder Cyclocross oder was auch immer oder eben Kriterien, jetzt irgendwie Red Hook oder von mir aus gerne auch Red Race. Das ist, also, ja, auf jeden Fall. Also jeder zieht ja auch was ganz anderes aus irgendwas. Das ist ja irgendwie das Coole. Das muss ja, kann ja so klein wie sonst was sein und trotzdem kann das natürlich mega inspirierend und wichtig sein für eine Person und für eine andere eben nicht. Und für die ist dann was anderes sehr wichtig.
Ja, alles hat seine Zeit, auch das im Kreis fahren.
Amen dazu. Ja.
Unterwegs, wo treffen wir dich denn dieses Jahr an? Ich weiß, dass du schon einige Rennen und Events auf deinem oder in deinem Kalender stehen hast. Magst du uns da welche von verraten?
Genau, also geplant ist das meiste. Also irgendwie, ich habe zwar ein Ticket für Ruanda jetzt, aber solange ich noch nicht da bin und das fotografiere, kann natürlich auch noch viel wegen Corona jetzt auch passieren. Aber genau, das nächste Rennen ist Ende Januar, fahre ich mit Rafa Albrecht, Organisator vom Orbit, nach Ruanda. Einerseits so als offizieller Fotograf, aber auch beispielsweise für ein Magazin. Also werdet ihr das, geil, dass ich jetzt schon alle anspreche, wird man das auf jeden Fall sehen können. Ich werde voraussichtlich, das wird sich halbwegs morgen klären, das Fireflies Patagonia fotografieren. Das ist kein Rennen, sondern ein Event, wo Geld gesammelt wird für die Krebsforschung in Chile. Und wie der Name es schon sagt, findet das in Patagonien, also in Chile und Argentinien statt, dieses Event. Das sind so die beiden Sachen, die jetzt sehr aktuell sind. Und dann werde ich das Bohemian Border Bash fotografieren. Das war vorher, glaube ich, immer ein Event, wo es eben nicht um Gewinnen und Verlieren geht. Ist das dieses Jahr, soll es ein Rennen werden?
Ich glaube, beides.
Ach, beides sogar.
Das Race,
ach, voll gut.
Jetzt ja. Im Mai schon?
Ja, ich glaube im Mai.
Im Mai, ne?
Ja.
Genau, und dann gibt es später das Event noch auf dem Bike.
Voll gut, auch letztes schön. Jahr. Ja, das ist gut, ja. Genau, das werde ich sowohl mitfahren als auch fotografieren.
Das wird auf jeden Fall ein Brett für mich.
Also auf dem Fahrrad fährst du es mit, nicht genau, in dem Auto?
Nee, genau, wirklich auf dem Fahrrad. Also ich habe jetzt tatsächlich auch wegen Corona, die letzten, ich weiß nicht, also einige Jobs auf jeden Fall, tatsächlich nur managen können, indem ich halt selber mitgefahren bin. Also teilweise, weil es, da wären keine Autos teilweise hingekommen, an viele Stellen. Und einfach auch, um das sehr klein zu halten. Und dann habe ich Juliane Bödel zum Beispiel fotografiert. Ich weiß nicht, du kennst sie, aber ich weiß nicht, wer sie sonst noch kennt. Aber die habe ich zum Beispiel zweimal begleitet.
Aber bei Events? Ist die Events mitgefahren?
Das waren separate Sachen. Vielleicht
quasi stimmt, so genau. Selbstgeplante Adventure,
genau,
ne?
Genau, ja. Events gab es jetzt tatsächlich gar nicht. Also so die letzten Jobs tatsächlich. Also so Events habe ich jetzt länger eben nicht mehr fotografieren können. Einfach wegen der aktuellen Lage.
Ja, klar.
Genau.
Ja.
Nee, und von daher fotografiere ich jetzt tatsächlich immer mehr Sachen auch einfach vom Fahrrad aus. Allerdings wird das wahrscheinlich so das Längste sein, was ich halt in dieser Kürze der Zeit dann fotografieren darf, muss.
Etwas bin ich sehr über gespannt. 1000 Kilometer ist es lang, ne?
Genau,
durch Tschechien.
Ja, und vor allem viele Höhenmeter ist das, glaube ich, ja. Aber ich fühle mich ganz gut und da ich so ein super schweres Gravelbike habe, ist alles, was leichter ist, ein großer Gewinn für mich. Also freue ich mich drauf, aber
ja,
habe auch ein bisschen
gut.
Respekt. Genau.
Ja, ne? Ja.
Genau, das sind.
Deswegen fährst du auch gerade immer Fahrrad, wenn ich versuche, dich zu erreichen. Jetzt weiß ich, das ist gar nicht die ganze Freizeit, sondern du bereitest dich.
Nicht. Ich finde das voll scheiße, aber ich muss fit werden.
Professionell, genau.
Genau.
Ja. Vor, ja.
Ja, genau. Ja, so halbwegs. Ja, genau. Heute bin ich tatsächlich immer mehr Straße und so Trasse. Ehemalige Bahntrassen gefahren, aber das macht keinen Spaß irgendwie. Ich finde, das ist irgendwie nicht so geil. Aber das gehört halt auch dazu, glaube ich. Und man ist ein bisschen schneller.
Ja.
Habe ich dir ja vorhin in der Sprachnachricht schon geschrieben oder gesagt, dass ich schnell ist bei mir jetzt nicht so.
Du hast gesagt, es ging um was anderes. Du hast gesagt, natürlich machst du das richtig gut und professionell und perfekt. Das ist dir wichtig. Das ist dir eigentlich immer wichtig. Nur beim Fahrradfahren, da ist okay.
Genau, stimmt. Ja, genau. Ja, dafür bin ich einfach zu schlecht, als dass ich mich zu ernst nehmen müsste. Und
aber ist doch gut.
Genieß das dann einfach. Ja, genau. Ja.
Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wie willst du auch in jedem Bereich so richtig krass 1000%
gehen? Genau, ich bin ja sonst überall sehr gut.
Ja,
aber nee, genau, ja.
Ja. Ja, okay, cool. Also das Bohemian Border Bash Race und dann Silk Road Mountain Race.
Genau, da bin ich theoretisch gesetzt, aber theoretisch heißt ja, also etwas Mountain Race wäre jetzt ja auch bald, aber auch das wurde ja verschoben und in Kirgisistan ist es gerade aktuell wohl auch nicht so leicht. Von daher, ich mache mir da keine Sorgen, dass ich nicht gebucht bin, aber ob es dieses Jahr dann stattfinden wird oder im nächsten Jahr dann doch erst wieder, das werden wir ja dann sehen, aber genau, theoretisch bin ich dafür gebucht, ja.
Ja, cool.
Genau, und mehr habe ich jetzt erstmal, glaube ich, noch nicht, glaube ich, aber bei mir kommen eben immer mal wieder Sachen einfach auch so halbwegs spontan dann rein.
Irgendwie. Ja. Ich meine gehört zu haben, du bist auch vielleicht beim Orbit so ein bisschen involviert.
Ja, genau, da haben wir drüber geredet, jetzt noch nicht so im Detail. Da haben Rafa und ich ja dann in Ruanda ein bisschen Zeit, wir bleiben da ja noch ein bisschen länger.
Ja.
Genau, da machen wir Business Talk.
Aha, genau, okay, ja.
Nur deswegen fliegen wir dahin, um unsere Spesengelder auszugeben.
Ja, das wäre ja cool. Also ich bin ja podcastmäßig da auch involviert und da würde ich mich natürlich drüber freuen.
Voll, ja, das wäre schön, ja, auf jeden Fall.
Nils, so langsam kommen wir zum Ende. Wir haben ja ganz schön viel besprochen. Eine letzte Sache, weil ich weiß, die Fragen werden kommen. Magst du uns was zu deinem Equipment sagen, das du als Fotograf dann dabei hast?
Eigentlich nur das Handy. Nein, ich habe
Ich hab,
das beruhigt mich. Genau. Habe ich auch also, immer nur
ihr
dabei.
Könnt das alle.
Ja, weißt du, warum ich frage? Weil ja. Das sind ja, also es ist ja sehr roughes Terrain, auf dem du unterwegs bist. Mhm. Und wir haben jetzt ja auch gerade gehört, du sitzt nicht immer nur im Auto, sondern und auch da gibt es ordentlich Vibrationen. Auch auf dem Rad bist du teilweise dabei. Welches Equipment hält das aus? Und du kannst ja zum Beispiel auf dem Rad nicht das gleiche mitnehmen wie im Auto und wie entscheidest du dich da und hast du da vielleicht einen Tipp?
Ja, genau, also ich, jetzt in dem Fall muss ich ja eine Markennennung machen, aber
das ist aber auch in Ordnung.
Voll okay.
Ja.
Ich fotografiere mit Nikon und habe einmal eine Spiegelreflexkamera. Das sind diese Riesenteile. Und da habe ich D4S habe ich. Und das mittlerweile kein Schlachtschiff mehr, aber die ist immer noch riesig groß und wiegt relativ viel. Und die habe ich dann meistens, wenn ich im Auto sitze. Aktuell habe ich aber meistens, also eigentlich zwei Kameras dabei, um teilweise eben auch doch auf Momente schnell eingehen zu können. Und da habe ich eben eine spiegellose Kamera, die Z6, ebenfalls von Nikon. Und da habe ich die Möglichkeit, eben auch die Objektive hin und her zu schieben. Und genau, der Vorteil bei der spiegellosen jetzt ist, die ist super leise. Dadurch kann ich eben auch mal in Momenten fotografieren, die sehr filigran sind oder eben wo ich gar nicht auffallen möchte. Außerdem ist sie viel kleiner und leichter. Und das ist dann auch die Kamera, die ich bei den Jobs, wo ich mich mehr bewegen muss, sei es, dass ich irgendwie doch mal ein Stück laufen muss irgendwie oder eben auf dem Fahrrad sitze, dann habe ich die dabei und jetzt zum Beispiel für Marokko oder bei der Tour von Lissabon nach Marrakesch hatte ich zwei Objektive dabei und hatte das in nicht in der Lenkertasche, aber in dieser Tasche, wo eigentlich ein Getränk reinkommen kann oder Essen oder Pommes oder sowas.
Die Food Pouch.
Genau.
Ja.
Genau. Und da habe ich das Objektiv drin gehabt und habe das halt so gut es ging mit Polsterfolie ausgefüllt und das ging ganz gut. Und dann halt die Kamera auf dem Rücken geschnallt. Da gibt's so Systeme, wo man das ist dann ähnlich wie diese Messenger Bags, die halt dann unter den Armen auch nochmal festgebunden werden, so dass sie nicht verrutscht und genau, die hatte ich dann dabei und habe dann und wann gewechselt einfach in unterschiedlichsten Situationen und tendenziell bewege ich mich lieber zum Objekt hin, als dass ich irgendwie sehr aus der Ferne fotografiere, ist aber manchmal einfach nicht möglich und auch jetzt beispielsweise bei manchen Situationen mit der Jana bei dem Three Peaks Race habe ich ihr auch den Raum geben wollen. Manchmal muss man dann in diesen Raum eintreten, aber manchmal habe ich ihr den Raum geben wollen und habe dann mit einem Teleobjektiv fotografiert, um trotzdem die Illusion von Nähe zu geben, aber ihr eben auch den Raum zu geben. So, das ist so das Equipment. Also genau, ich habe einmal eine sehr lange Linse, also eine extrem lange, die nutze ich aber nie, die finde ich blöd. Und dann irgendwie ein 200er Teleobjektiv und dann ein super Weitwinkel 14-24. 14 ist irgendwie Quatsch, das habe ich ein paar Mal bei so Kriterien gemacht, aber dann sehen die Fahrerinnen eher so aus, als würden sie auf einem Pucki sitzen, also auf diesen Kinderrädern, weil das dann doch ein bisschen verzerrt. Und dann Festbrennweiten 50 mm beispielsweise mit einer Blende von 1,4, was schön ist für irgendwie Porträts. Weiß nicht, ob die jemand gesehen hat, aber ich hatte bei diesem Fireflies Patagonia hatte ich Porträts gemacht von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die dann alle so aussehen, als hätten sie im Kohlebergwerk gearbeitet. Und ist dann aber nur ein kleiner Punkt scharf, was irgendwie eine spezielle Stimmung wiedergibt. Und dann habe ich noch ein 1870, 1870, Entschuldigung, das ist fürs Fahrradfahren manchmal ganz gut, weil man dann sehr viel abdecken kann, ohne dass man jetzt ständig das Objektiv wechseln muss. Genau. Ja, das ist es, glaube ich.
Voll gut. Ich kann jetzt keine gezielten Spezialfragen stellen, weil ich kenne mich...
Mach besser nicht, ich habe keine Ahnung.
Ah, okay. Nee, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich habe mein Handy dabei, aber oder so eine ganz kleine Kamera.
Das reicht doch auch. Richtig. Leider. Erschreckenderweise sind die echt gut, die Dinger.
Ja. Ja, gut, aber man sieht dann schon die Unterschiede, wenn du dann Bilder machst. Schon, ja. Ich Bilder mache, vor allen Dingen mache ich irgendwie ungefähr gar keine Post-Production, wo ich auch mal drüber nachgedacht habe, ob das nicht mal irgendwie sinnvoll wäre. Aber ja, Nils, ich stelle ja am Ende immer zwei Fragen. Eine hast du schon beantwortet, und zwar eine Buchempfehlung. Und da verlinken wir dein Buch oder das Buch von dir und deinem Vater. Gerne, also selbstverständlich hier. Und dann die nächste Frage. Ich habe fast das Gefühl, wir haben die auch schon beantwortet. Wer inspiriert dich?
Ja, würde ich auch fast sagen. Ja, genau.
Ja, das ist dein Vater, ne?
Das ist tatsächlich mein Vater. Ich habe mehrmals darüber nachgedacht, ob ich irgendwie noch irgendwen coolen aus der Fahrradszene oder sowas. Und tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass es immer wieder Momente gibt, wo mich Leute inspirieren. Und ich habe auch keine Person, die ich jetzt als Held oder irgendwie sowas oder Heldin bezeichnen würde. Aber über die Zeiten hinweg habe ich natürlich viele irgendwie. Also jetzt, wenn wir jetzt den Nico Keiner, finde ich immer sehr spannend. Der inspiriert mich wieder immer wieder mal neu. Oder auch Rafa, jetzt lerne ich ja gerade erst so richtig kennen und das ist cool. Und aber über die Jahre hinweg und sehr, sehr prägend ist es tatsächlich mein Vater. Nicht nur wegen diesem mutigen Schritt von Lehrer zu Nicht-Lehrer, aber in vielen Meinungen, die er hat, in vielen Sachen, die er immer wieder neu verändert und sein Leben mit seiner Frau oder also mit meiner Mama gestaltet, das finde ich sehr inspirierend und ich weiß nicht, ob ich heiraten werde oder nicht, aber irgendwie deren Leben in der Beziehung finde ich sehr schön. Ja, und irgendwie, ja, das ist irgendwie cool, der fängt jetzt an, richtig viel Fahrrad zu fahren und da habe ich ihn wahrscheinlich inspiriert, aber mich inspiriert es, dass er das durchzieht und er hat ein scheiß Fahrrad und trotzdem will er irgendwie nach Holland fahren damit am Stück und das ist jetzt von Dortmund jetzt nicht, das ist jetzt für Ultracycling Leute eher Pillepalle, aber für ihn, der letztes Jahr wahrscheinlich insgesamt 50 Kilometer gefahren ist das schon ein Stück und das freut mich irgendwie und genau, deswegen würde ich sagen, ist mein Vater aktuell die Person, die mich am meisten so inspiriert.
Richtig gut, also ja, ich finde es ganz interessant, weil ich habe ja viele SportlerInnen, krasse Frauen hier auch im Podcast und da sind es oft die Mütter, die das irgendwie vorgelebt haben. Bei dir ist es der Vater, es ist ja auch, also jetzt wird es bestimmt ganz viele geben, die sagen, ja, ich bin eine Frau, bei mir war es trotzdem der Vater und so, ne? Aber irgendwie so hat sich das zumindest hier im Podcast gerade so ein bisschen so in die Richtung verdichtet und das finde ich super wichtig, auch wenn es um Sichtbarkeit, ne, von tollen Vaterfiguren oder sowieso coolen Männern und coolen Frauen geht. So das.
Ja, ich weiß auch nicht, wie sich das so bei uns entwickelt hat. Also es ist überhaupt nicht, also ich liebe meine Mutter und auch sie ist inspirierend tatsächlich und aber aus irgendeinem Grund hat sich das einfach ein bisschen anders entwickelt und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt einfach so viel auch zusammen gearbeitet haben, hat sich natürlich einfach dadurch nochmal so eine andere Beziehung vielleicht entwickelt, als wenn wir das nicht gemacht hätten. Wenn ich das mit meiner Mama gemacht hätte, wäre das bestimmt auch toll geworden, wäre aber was ganz anderes geworden. Wahrscheinlich einfach, weil es natürlich auch zwei unterschiedliche Menschen sind. Aber genau, also Mama, wenn du das hörst, ich mag dich auch.
Das ist schön. Ja, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Mir ist das Gespräch total viel Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, auch.
Das ist schön. Und genau, an alle HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, Nils ist bei Instagram, freut sich auch, wenn ihr ihm da folgt und euch für seine Arbeit interessiert, auch potenzielle Jobs etc. Immer genau. Das Buch verlinke ich auch natürlich. Cool. Und schaut es euch an. Ist auch ein schönes Geschenk zum Beispiel.
Auf jeden Fall, und ja, genau.
Ja, Nils, ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder.
Das finde ich schön. Also vielleicht ja bei einem Orbit spätestens.
Ja, ich glaube, das ist realistisch. Also ja. Das ist auch so das erste feste Event. Also ja, es gibt noch so ein paar Sachen, die ich vorher auf dem Zettel habe, aber es ist das erste quasi größere Event. Ja,
ja, das ist schön.
Fände ich auch. Bei euch ist es bestimmt wieder schöner. Den muss ich natürlich auch. Also muss ich den fahren. Den macht ja Jule, den scoutet Jule ja.
Ja, klar, der auf den Fahrer muss den fahren.
Jule Radl, ja. Ja, da komme ich gar nicht drum.
Ich bringe die Familie mit. Ihr könnt alle bei mir schlafen. Das ist riesig in meinem Schloss. Nein, aber du kannst in meinem, oder ihr könnt in meinem Fahrradzimmer, Wohnzimmer schlafen.
Voll gut, dann fühlen wir uns wie zu Hause.
Ja, eben, genau. Ja, keine Veränderung. Genau,
ja. Ja, du weißt ja, wie es bei uns aussieht.
Ja, eben, ja, ich weiß. Mittlerweile sieht es anders aus, habe ich gehört oder gesehen, aber in etwa weiß ich, wie es bei euch aussieht, genau. Ja.
Das Fahrradthema ist noch das gleiche.
Ist noch präsent, ja. Interessiert dich noch.
Interessiert mich noch ein bisschen, bisschen.
Genau.
Ja, cool. Ich versuche es jetzt zum, ich weiß nicht, wie vierten Mal dieses Gespräch zu beenden.
Du legst auf.
Ja. Nils. Bis bald.
Ja, bis bald. Liebe Grüße an die Familie.
Bleib gesund. Richtig aus. Danke.
Ja.
Tschüss.
Ciao.